Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer Ratssitzung in einem wohltemperierten Ratssaal. Ich darf Sie auch bitten, bitte versorgen Sie sich mit ausreichend Wasser. Bei 60 Tagesordnungspunkte vermutlich dauert es heute länger. Ich eröffne die heutige Sitzung des Stadtrates, zu der mit Datum vom 30.06. eingeladen worden ist. Die Bekanntmachung erschien am 5.07.22 in der Rathauszeitung. Ich stelle fest, es ist form- und fristgerecht eingeladen. Einfach präventiv. Sollten wir heute in 5,5 Stunden nicht fertig werden, dann sehen wir uns wieder am 20. Juli um 17 Uhr. Heute habe ich mehrere Entschuldigungen. Es hat sich Herr Köhler entschuldigt, es hat sich Herr Backes entschuldigt, es hat sich Frau Helbig entschuldigt, es hat sich Frau Dr. Reinemann-Matatko entschuldigt, es hat sich Herr Seidel entschuldigt, es hat sich Frau Berger entschuldigt, es hat sich Frau Mock entschuldigt, es hat sich Herr Frisch entschuldigt und Herr Schulz. Später kommen Herr Hügle und Herr Reifenberg. Wenn noch jemand fehlt, dann nehmen wir es einfach zu Protokoll. Herr Schmitz hat sich auch entschuldigen lassen. Und ich stelle aber fest, dass wir trotzdem beschlussfähig sind. Ich möchte an dieser Stelle, wie immer auf 22.4 GEMO, auf die Verpflichtung jedes Ratsmitglieds hinweisen, vor der Beratung oder Entscheidung über einen Beratungsgegenstand mitzuteilen, ob bezüglich seiner Person ein Ausschließungsgrund vorliegt oder Tatsachen für das Vorliegen eines solchen Grundes sprechen. Und ich weise darauf hin, dass die heutige Sitzung wieder vom OK übertragen wird. Schön, dass Sie heute wieder da sind, Herr Lindemanns, mit Ihrer Mitarbeiterin. Wir schaffen Transparenz mit dieser Sitzung. Dann frage ich Sie, ob Sie damit einverstanden sind, dass gegebenenfalls Foto- oder Videoaufnahmen sowie Übertragungen durch sonstige Private gefertigt werden. Und das nutzen wir auch immer als Probeabstimmung. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, es wurden 40 Stimmen abgegeben. Ich gebe noch ein paar Schrecksekunden. Gut, ich schließe die Abstimmung bei 41 abgegebenen Stimmen, bei 0 Nein und 0 Enthaltung, damit einstimmig. Ich weise darauf hin, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und ich bitte um Zustimmung, dass zur Vorbereitung der Sitzungsniederschrift die nicht öffentliche Sitzung aufgezeichnet wird und dass die Aufzeichnung der öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung darüber hinaus für Archivzwecke aufbewahrt werden. Auch hier bitte ich Sie um Ihr Votum. Auch hier habe ich 41 Ja-Stimmen bei 0 Nein, 0 Enthaltung, also einstimmig beschlossen. Jetzt habe ich umfangreiche Informationen zur Tagesordnung. Der letzte Änderungsantrag kam vor 1,5 Stunden zu Top 2.1. Gemeinsamer Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der Linksfraktion, der FDP-Fraktion, der UBT-Fraktion und der Fraktion Die Fraktion zum Thema Gestaltungsspielraum und Vertrauensstellung der Trierer Ortsbeiräte erhalten. Haben alle antragstellenden Fraktionen einen gemeinsamen Antrag zur Geschäftsordnung gestellt. Das heißt, der Antrag lautet, erst die Ortsvorsteher sollen reden, bevor hier die Stadtratsmitglieder reden werden. Und ich werde dann nachher, da brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit zur Geschäftsordnung, darüber abstimmen lassen. Dem Antrag zu Top 2.3, Antrag der SPD-Fraktion, Trier energetisch sicher aufstellen, hat sich die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angeschlossen, sodass nun ein gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion der Fraktion Bündnis 90 Grüne vorliegt. Zudem hat die Linksfraktion zu diesem gemeinsamen Antrag einen Änderungsantrag gestellt. Dann kommt ein weiterer Änderungsantrag der FDP-Fraktion. Zum Top 2.4, Antrag der SPD-Fraktion gesund und gut versorgt, altern, Pflegestruktur stärken, haben sich auch die CDU-Fraktion und die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angeschlossen, sodass, und Die Linke, sodass nun ein gemeinsamer Antrag vorliegt. Und jo, ursprünglich war es ein Änderungsantrag, Sie haben sich aber angeschlossen. Danke für die Klarstellung. Es gibt aber noch mehr Infos. Zu Top 3, Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Trier für die Haushaltsjahre, wurde ich gefragt, warum es jetzt die Version 0 und 1 gibt. Die Version 1, die jetzt Ihnen zugegangen ist, beinhaltet einfach den Satz, dass die Bürgerbeteiligung, die wir beim Nachtrag machen müssen, es geht hier ja nur um die Absicherung des 5. Dezernats, dass die Bürgerbeteiligung stattgefunden hat und dass sich die Bürger nicht gemeldet haben, also keine Voten abgegeben haben. Das wurde ergänzt. Dann komme ich zu Top 11, Fortschreibung des Konzepts Inklusionshilfen an Trierer Schulen. Hier liegt Ihnen ein Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vor. Dem hat sich auch die Linksfraktion angeschlossen, sodass nun ein gemeinsamer Antrag von Bündnis 90 Die Grünen und Linksfraktion vorliegt. Und Herr Lichter hat angekündigt, dass er hier noch eine mündliche Ergänzung formulieren wird. Vielen Dank. Dann möchte ich Sie bitten, die Tagesordnung um den Punkt 34.1, analog zu dem, was wir im Finanz- und Haushaltsausschuss schon besprochen haben. Es geht um den Umbau der Turi-Info und des Infozentrums. Da müssen außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Herr Nöhl hat in diesem Ausschuss erklärt, warum es dringend ist. Und ich brauche aber hier nochmal eine Zweidrittelmehrheit, um die Tagesordnung zu erweitern. Und deshalb gibt es von Ihrer Seite jetzt zu diesen umfangreichen Infos noch Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Erweiterung der Tagesordnung um Punkt 34.1, damit der Umbau der Turi-Info anfangen kann, zur Abstimmung. Und wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Ich stelle fest, bei 41 Ja-Stimmen einstimmig, vielen Dank. Dann komme ich zum gemeinsamen Antrag Gestaltungsspielraum und Vertrauensstellung der Trierer Ortsbeiräte erhalten. Und hier ist wichtig, dass wir erstmal die Geschäftsordnung ändern. Und deshalb bitte ich, dass Sie, wenn Sie Ihrem Vorschlag folgen wollen, auch hier mit einer Zweidrittelmehrheit der gesetzlichen Zahl zustimmen. Ich bitte um Abstimmung. Ist es programmiert? Ich schließe die Abstimmung bei 41 abgegebenen Stimmen und die Zweidrittelmehrheit ist bei Einstimmigkeit erreicht. Und jetzt gibt es zwei Ortsvorsteher, die stellvertretend für alle Ortsvorsteher das Wort ergreifen. Ich weiß nicht, wer anfängt. Ich sage jetzt einfach mal, die Herren Ortsvorsteher haben das Wort.
Aber gleich.
Ja, vielen Dank, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Mitglieder des Stadtvorstands und des Stadtrats, werte Kollegen, Kolleginnen, Ortsvorsteher, liebe Gäste und Zuschauer. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass wir an dieser Stelle sprechen dürfen. Das empfinden wir schon als Zeichen der Wertschätzung. Wir haben eine Forderung an die Stadt in Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde vorgebracht, eine Lösung zu erarbeiten, die uns als Ortsvorsteher, Ortsvorsteherinnen und Ortsbeiräte erlauben soll, die investiven Mittel aus unseren Budgets gestaltend verausgaben zu können. Der Marc Borkamp, Trier-Westphalien und ich möchten drei Aspekte näher beleuchten dazu. Das ist als erster Aspekt die Frage des Vertrauens. Als zweites sind das die Gestaltungsmöglichkeiten. Und als drittes ist das mit Blick auf die Verwaltung die Frage des guten Zusammenarbeits und der gegenseitigen Unterstützung. Worum geht's? Es geht darum, dass wir wegen einer sich ändernden Verwaltungspraxis Schwierigkeiten sehen oder de facto es als unmöglich empfinden, investive Mittel aus den Budgets zu verausgaben. Deshalb sehen wir die Mittel aus 2022 aus diesem Bereich, wie auch die Mittel, die wir noch aus 2021 überhaben, im Moment als nicht verausgabbar an. Für 2023 wurde in Aussicht gestellt, dass wir die Haushaltsplanung noch einmal korrigieren können. Ergebnis könnte sein, die Mittel generell als konsumtiv einzuplanen, was allerdings eine Entwicklung ist, die wir als nicht zielführend einschätzen. Warum halten wir das nicht für zielführend? Jetzt komme ich zu dem ersten Punkt, das Vertrauen. Wie ich sehe, dass das Vertrauen eine wichtige Rolle spielt, ich möchte drei Ebenen ansprechen. Die erste Ebene ist ganz sicherlich die Ebene zwischen den Menschen in der Stadt Trier und ihren Ortsbeiräten, die für sie die erste kommunalpolitische Ebene und auch niedrigschwellige Ansprechpartner sind. Nur wenn wir dieses Vertrauen stärken können, wird die Rolle der Ortsbeiräte in Richtung der Trierer Bürgerschaft auch erhalten bleiben. Deswegen halten wir die Stärkung des Vertrauens für erforderlich. Die zweite Ebene sehen wir zwischen den Ortsbeiräten und der Verwaltung. Bis jetzt und hoffentlich auch künftig ist da eine Atmosphäre des Vertrauens Grundlage für gutes Miteinander und gute Zusammenarbeit. Die geforderte Unterstützung soll diesen Raum bewahren und auch in Zukunft sichern. Dritte Ebene sind die Gremien selbst. Wir haben in Trier 292 Ortsbeiräte und diese Menschen haben sich vor der Kommunalwahl 2019 zur Wahl gestellt für Ämter und für Gremien, weil sie sich engagieren wollten und hatten Vertrauen darin, dass genau dieser Rahmen ihnen auch erhalten bleibt. Was wir jetzt erleben, ist eine Änderung in einem Teil dieses Rahmens, sodass es für uns maßgeblich ist, dass wir die Erhaltung und Stärkung des Vertrauens auch in das eigene Mandat und das Amt, das man angenommen hat, einfach unentbehrlich ist, heute und auch für zukünftige auf kommunalpolitisch unterster Ebene Engagierte. Jetzt gebe ich das Wort an den Marc Borkamp und bedanke mich schon mal.
Ja, von meiner Seite aus auch ganz herzlichen Dank, dass wir hier uns äußern können. Ich schließe nahtlos an mit den beiden übrig gebliebenen Punkten. Zum einen der Frage der Gestaltungsmöglichkeiten der Ortsbeiräte innerhalb ihrer Aufgaben. Es geht um kleine, schnelle, unterstützende Maßnahmen, die in den Ortsbezirken umgesetzt werden können. Und es geht auch darum, dass wir das natürlich mit Verantwortungsgefühl auch für den gesamtstädtischen Haushalt tun. Also es ist uns sehr bewusst, wie die finanzielle Lage der Stadt Trier ist. Und ich denke, das haben wir auch bisher unter Beweis gestellt, dass wir uns darauf konzentrieren, Dinge umsetzen zu können, die vor Ort wirklich notwendig sind und die wir vor allen Dingen auch aus unserer Kompetenz vor Ort schnell erkennen können, vielleicht schneller als das andere Ebenen in der Lage sind, sofort zu sehen. Und insofern geht es uns wirklich darum, dass wir diese Gestaltungsmöglichkeiten tatsächlich in dem bestehenden Umfang erhalten können und das auch weiter eben nutzen können im Sinne einer Stärkung der Stellung der Ortsbeiräte in den einzelnen Ortsbezirken. Zum anderen sehen wir, und das ist der dritte Punkt, dass wir durch die Verfahren, die dann jetzt eben notwendig wären, nämlich einer sehr aufwendigen Prüfung, auch bei diesen relativ kleinen Bagatellbeträgen, von denen wir hier sprechen, dass wir natürlich dadurch, dass wir unsere Beschlüsse alle vorprüfen, natürlich auch einen sehr großen Aufwand für die Verwaltung hier darstellen. Wir wollen also nicht als Ortsbeiräte, dass eine Verwaltung, die ohnehin schon sehr viel leistet für uns alle, dann eben durch diese Aufgaben noch zusätzlich belastet wird, sondern wir einen gewissen Raum eben haben, in dem mit geringerem Aufwand eben hier Dinge möglich sind und das eben auch in unserer Aufgabe wir eben sehen. das von unserer Seite zu diesen Punkten einfach als Gedanken, die wir miteinander formuliert haben, und auch von meiner Seite aus erstmal ein herzlicher Dank, dass wir sie hier vortragen konnten in Umkehrung der üblichen Reihenfolge. Das ist wirklich ein sehr wertvolles Signal für uns. Zum anderen auch ein herzliches Dankeschön dafür, dass wir das in dieser großen Gemeinschaftlichkeit und jenseits sämtlicher Parteigrenzen miteinander vorbereiten konnten, uns auch die Fragestellung erarbeiten konnten. Und ich möchte auch ganz explizit einen Dank aussprechen an die Verwaltung, von der wir uns verstanden sehen. Wir hatten ja schon Gespräche zu diesem Thema, und auch an den Stadtvorstand, und hoffen eben, dass wir hier miteinander auch gemeinsam, so wie es in der Vergangenheit auch war, auf einem guten Weg miteinander weitergehen können. Ganz herzlich Herzlichen Dank.
Ja, auch ich möchte mich bedanken. Es hilft sehr oft, wenn wir geschlossen auftreten. Und ich bedanke mich für Ihr Engagement. Und ich sage schon mal vorneweg, wenn der Stadtrat, was wahrscheinlich ist, einstimmig hier vorgeht, ich nehme den Auftrag als OB an und werde wieder erneut in Verhandlungen mit der ADD eintreten, und ich werde dann auch zeitnah berichten. Danke nochmal für Ihr geschlossenes Auftreten. Aber jetzt komme ich zu Herrn Ludwig als zuständiger Dezernent. Herr Ludwig.
Ja, wir vertrauen Ihnen. Herr Dürow hat das so angesprochen, und ich sehe das als, ich glaube, wir alle sehen das als ganz, ganz wichtiges demokratisches Gremium an, die Ortsbeiräte und die Ortsteile und die ganzen Menschen einzubinden in die Demokratie. Wir nehmen das sehr, sehr ernst. Manchmal haben wir dort Fesseln an. Wir haben immer versucht, Lösungen zu finden, und vor allem, was bei uns nie gefehlt hat, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das Vertrauen in die Ortsbeiräte und in die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Wir nehmen den Antrag, wie Herr Oberbürgermeister gesagt, als Arbeitsauftrag an, und wir werden versuchen, dort zusammen Lösungen zu finden.
Vielen Dank. Das war das geschlossene Auftreten aller Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher. Dann komme ich jetzt zum Antrag und gucke hier keine weiteren Wortmeldungen. Gut, dann gehe ich direkt zur Abstimmung über und bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, wir haben 40 Ja-Stimmen und eine Enthaltung, drei Enthaltungen. Ich will transparent machen, dass der Stadtvorstand diesem Antrag auch zugestimmt hat. Vielen Dank. Und langsam. Dann würde ich sagen, in dem Fall, da zwei Ortsvorsteher nochmal die Plätze wechseln mussten, dann wiederholen wir bitte die Abstimmung. Je größer die Zustimmung, desto eher habe ich eine Chance bei der ADD. So, ich halte fest, 42 Mal Ja, keine Nein und eine Enthaltung. Vielen Dank, und wie gesagt, ich nehme das als Auftrag. Erfolg kann ich aber noch nicht garantieren. Danke aber nochmal für Ihr Engagement. Dann gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 2.2. Und zwar Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, Fertigstellung des Flächennutzungsplans für die Energiesicherheit in Trier. Hier vorneweg ist ja ein Thema für Herrn Ludwig insbesondere. Ich habe das Thema auf die Tagesordnung vom Umwelt- und Hauptausschuss gesetzt, damit wir auch Ihnen gegenüber Transparenz schaffen können. Wo sind beispielsweise Windräder und Photovoltaik nach dem Flächennutzungsplan möglich? Genau. So, Herr Ludwig sagt jetzt erstmal nichts. Jetzt arbeiten wir erstmal die Liste ab. Als erstes Herr Kretzer, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zu Hause an den Empfangsgeräten, Ich möchte jetzt nicht die komplette Geschichte der Entstehung des Flächennutzungsplans wiederholen, weil wir haben uns alle, die meisten hier im Rat, lange genug damit beschäftigt. Aber über ein Kapitel müssen wir sprechen. Und da geht es um das Kapitel der Windkraftanlagen. Da wird in dem Flächennutzungsplan, den wir 2018 beschlossen haben, geschrieben, es erfolgt eine sektorale Teilfortschreibung, in dem dann unsere Ziele festgelegt werden. Das Ganze ist jetzt seit dem Vorentwurf, den die Stadtverwaltung 2017 vorgelegt hat, 5 Jahre her. Und mittlerweile hat die Landesregierung den Landesentwicklungsplan 4 gerade für die Windenergie weiter fortgeschrieben und die Bedingungen für Windkraftanlagen weiter vereinfacht und konkretisiert. Und hier ist es Zeit, dass wir in Trier einfach unsere Hausaufgaben machen und den Flächennutzungsplan hier zu Ende bringen und die Windkraftgebiete entweder ausweisen oder nachher zu dem Schluss kommen, was ich nicht hoffe, dass wir überhaupt gar keine Windkraftgebiete haben. Aber jedenfalls müssen wir uns dieser Aufgabe widmen. Sie alle haben die letzten Wochen und Monate mitbekommen. Wir befinden uns in einer politischen Großwetterlage, in der wir uns es nicht leisten können, die Energiewende weiterhin vor uns herzuschieben, sondern wir müssen jetzt schnell, so schnell wie möglich hier Fakten schaffen, um möglichst energieautark zu werden und auch unsere Region entsprechend sicher aufzustellen, weil wenn die auch die Gasversorgung einbricht, viele Personen, Bürgerinnen und Bürger decken sich im Moment mit Stromradiatoren und Wärmedecken ein und die brauchen natürlich auch die entsprechende Energie, um dann versorgt werden zu können. Und von daher bitte ich Sie alle um die Zustimmung zu diesem Antrag. Herr Oberbürgermeister hat eben schon gesagt, dass er das auf die Tagesordnung des Haupt- und Umweltausschusses setzen will, von daher oder gesetzt hat. Von daher brauche ich das in diesem Antrag nicht mehr zu konkretisieren. Da steht im Moment nur in den zuständigen Ausschüssen. Gemeint waren damit selbstverständlich in erster Linie der Haupt- und Umweltausschuss, aber auch der Fachausschuss Dezernat 4. Hier, in dem die planrechtlichen Dinge vorzubereiten sind. Vielen Dank, mit der Bitte um Zustimmung.
Vielen Dank, Herr Kretzer. Dann habe ich jetzt eine Wortmeldung von Frau Dr. Tressel.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtvorstandes, Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Wir, die CDU, befürworten und unterstützen den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in ihren Ausführungen zu der vierten Teilfortschreibung des LEB 4 aus 2022. Im Rahmen der vierten Teilfortschreibung des LEB 4 wird nun die bereits in der dritten Teilfortschreibung übertragene Festlegung von Windvorrangflächen von der Regionalplanung auf die Ebene der Flächennutzungspläne die Ausbaumöglichkeit auf kommunaler Ebene deutlich vereinfacht. Hierdurch soll die Energiewende schneller vorangetrieben und dabei der Windenergie mehr Raum für die kommunale Umsetzung gegeben werden. In der Begründung des vorliegenden Antrags wird auf bereits bestehende Beschlüsse des Stadtrates, unter anderem basierend auf der Vorlage 491 aus 2016 und dem damit vorgelegten Vorentwurf des Flächennutzungsplans zur Teilfortschreibung Windenergie verwiesen. In diesem Vorentwurf sind potenzielle Flächen für die Windenergie ausgewiesen. Methodische Vorgehensweisen auf der Basis aussagekräftiger Standortanalysen, planerische Ziele, Bewertungen und Empfehlungen von sogenannten Potenzialflächen unter Beachtung weicher und harter Kriterien bzw. Ausschlussgründe sind ausführlich in dieser Vorlage dargelegt. Entscheidungen hinsichtlich einer einleitenden Planung wurden jedoch bis heute nicht vorgelegt und begründen sicherlich den heutigen Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Mit der nun vorliegenden vierten Teilfortschreibung werden die Ausbaumöglichkeiten deutlich vereinfacht und bieten den Kommunen die Möglichkeit, ihre Bauleitpläne dahingehend zu prüfen, ob und welche neuen Möglichkeiten durch diese vierte Teilfortschreibung im Bereich Windenergie Und was uns im Antrag der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen fehlt und doch nicht erwähnt wurde, auch Freiflächenphotovoltaik kommunal geplant und umgesetzt werden können. Die CDU-Fraktion sieht dabei die Notwendigkeit, die breite Öffentlichkeit und insbesondere die betroffenen Bürgerinnen und Bürger bereits zu einem frühen Zeitpunkt in das Planungsverfahren einzubinden, denn nur so schaffen wir eine Akzeptanz. Natürlich ist auch der ökonomische Faktor, das heißt eine ertragreiche Nutzung, orientiert unter anderem an der Ergiebigkeit der Windhäufigkeit, bei der Entscheidung für oder gegen Standorte zu berücksichtigen. Gleichzeitig stellt der Ausbau der Windenergie innerhalb der Stadtgrenzen ein wirtschaftliches Wertschöpfungspotenzial dar, welches kommunal zu binden gilt. Und nicht zuletzt leisten wir einen Beitrag zur Minderung der Klimakrise und der derzeit drohenden Energiekrise. Wir stimmen dem Antrag zu, jedoch sehen wir in einem erhöhten Zeitdruck für die Verwaltungsarbeit mit der jeweiligen Zeitangabe unter dem Punkt 3 und 4 bei den Spiegelstrichen. Daher stellen wir den Änderungsantrag, den Zeithorizont für die Beratung in den Gremien auf das erste Quartal 2023 und die Beratung und Beschlussfassung im Stadtrat auf das zweite Quartal 2023 festzulegen. Wir stimmen ansonsten diesem Antrag mit diesen beiden Änderungsangaben zu.
Ich wollte noch mal nachfragen, Frau Dr. Tressel. Es ist der letzte Spiegelstrich, da steht in diesem Antrag der Grünen, der Beschluss über das Kapitel Windenergieanlagen ist spätestens im ersten Quartal 23 zu fassen. Und jetzt kommt Ihre Ergänzung, nur damit wir es sauber notieren können, wenn Sie es noch mal wiederholen würden.
Der letzte Spiegelstrich, das müsste dann dieser vierte Punkt sein, der da steht, den würden wir in das zweite Quartal 2023 schieben und davor, unter diesem Punkt davor, auf das erste Quartal 2023. Es sind ja zwei Angaben.
Vielen Dank. Herr Ludwig hat den Zeitplan im Kopf. Vielleicht, Herr Ludwig, könnten Sie kurz was dazu sagen.
Also wir haben ja auch am 30. schon angekündigt, dass wir uns genau in dem Sinne des Antrages dem stellen. Und neben dem Umweltausschuss haben wir auch das schon auf der Tagesordnung am 27.09. Das passt alles mit dem Antrag der Grünen überein. Nur einfach von der technischen Abwicklung, dieses erste Quartal 23, das werden wir so nicht halten können. Das ist einfach technisch nicht möglich. Da eine Verschiebung wäre äußerst sinnvoll. Und dass, wenn das im zweiten ist, also so schnell wie möglich ist das Ziel Absicht, das im Antrag, im Sinne des Antrages zu realisieren. Aber erstes Quartal ist technisch das Problem.
Bleiben Sie dann bei Ihrem Änderungsantrag oder kann ich einen Kompromiss formulieren? Man bemüht sich, diesen Zeitplan einzuhalten. Der Zeitdruck, den haben Sie ja mit Grund formuliert, Frau Dr. Tressel. Herr Kretzer, nehmen Sie das Mikro, damit es alle hören, bitte.
Wir übernehmen das von Herrn Ludwig, wenn die Beratungen im Herbst sind und er es dann im zweiten Quartal zum Abschluss bringen kann, ist das auch gut, wenn es technisch im ersten nicht möglich ist. Danke.
Frau Dr. Tressel nickt. Danke. Vielen Dank, guter Kompromiss. Dann gehe ich in der Redeliste weiter. Jetzt kommt Rainer Lehnhardt. Bitte schön.
Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, das Thema Windenergieanlagen hat bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans schon einen sehr großen Raum eingenommen. Das ist natürlich jetzt schon einige Zeit her und in dieser Zeit haben sich natürlich auch die Rahmenbedingungen geändert. Die Entfernungen, die Abstände wurden geändert. Das heißt, es ist dringend notwendig, jetzt den Flächennutzungsplan an diese neue Thematik anzupassen. Wobei man sagen muss, dass es bei uns hier in der Stadt Trier jetzt nicht die Riesenflächen gibt, wo die Windanlagen entsprechend aufgestellt werden können. Wir haben damals erfahren, dass es nur zwei Potenzstellen gibt. Das ist einmal oben Richtung Kurbenbach und einmal Richtung Sirzenich. Das heißt, es wird sich hier nur eventuell um ein paar wenige Windkraftanlagen handeln. Nichtsdestotrotz, jede Windkraftanlage, die zusätzlich errichtet werden kann, ist wertvoll für die Energieversorgung. Und aus dem Grund denke ich, dass diese Fortschreibung hier ganz wichtig ist. Und die SPD stimmt deshalb diesem Antrag zu.
Vielen Dank, Herr Lehnert. Dann Herr Johann.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Kolleginnen, liebe Zuschauerinnen. Die Linksfraktion begrüßt grundsätzlich diesen Antrag der Grünen. Schließlich geht es darum, die geänderten Vorgaben zum Windkraftausbau von Bund und Land auch in unserem Flächennutzungsplan endlich einzuarbeiten. Wie im Antrag der Grünen ausgeführt, gab und gibt es seit 2017 neue Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie. Jedoch wissen wir alle, wie lange der Prozess zur Aufstellung oder Änderung eines Flächennutzungsplans dauern kann oder auch zur Fortschreibung. Und das liegt nicht immer an der Stadtverwaltung. Gerade im Bereich der Windenergie haben es den MitarbeiterInnen ständig veränderten Diskussionen, gesetzlichen Vorgaben, erst der Großen Koalition, dann der Ampel zu tun. Wie Herr Leist uns in der letzten Dezernatsausschusssitzung 4 auf unseren Antrag von der letzten Stadtratssitzung zu den Abständen zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung glaubhaft dargelegt hat, befinden sich grundlegende gesetzliche Vorgaben gerade im Gesetzgebungsprozess. Warum sollte die Stadtverwaltung diese nicht abwarten, bevor sie in den langwierigen Planungsprozess einsteigt? Einige der Gesetzesvorhaben sind mittlerweile verabschiedet. Nun liegt es erst einmal an den Ländern, die Vorgaben in ihren Landesentwicklungsplänen einzuarbeiten. Und aus dem Ergebnis dieses Landesentwicklungsplans darf die Stadt dann einen Flächennutzungsplan entwickeln, beziehungsweise in diesem Fall glücklicherweise nur ändern, beziehungsweise fortschreiben. Und wir geben zu bedenken, mit welchem Personal hätte die Stadtverwaltung bei all den Planungsaufgaben denn auch noch die Änderung des LEP 4 aus 2017 bearbeiten können? Die Linksfraktion bleibt dabei. Die Personalsituation in dem zuständigen Amt ist nicht ausreichend. Deshalb verstehen wir die Ausführungen von Herrn Leist in der letzten Dezernatsausschusssitzung sehr gut, dass man abwartet, bis sich Bund und Land endlich auf eine Vorgehensweise bei der Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie geeinigt haben. Wir hoffen, dass es in 2022 bestenfalls noch eine Vorlage zur Einarbeitung der neuen gesetzlichen Vorgaben in den Flächennutzungsplan geben wird, die wir dann in den langwierigen Prozess der Fortschreibung einarbeiten können. Denn alle Möglichkeiten, günstig, sozial, verträglich die Energiewende zu schaffen, müssen genutzt werden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Johann. Dann habe ich zwei weitere Wortmeldungen. Zunächst Tobias Schneider und danach Frau Probst. Herr Schneider, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema Windenergieausbau beschäftigt uns ja nun schon sehr lange und insbesondere in dieser Zeit hat das natürlich eine ganz besondere Bedeutung vor dem Hintergrund der Krisenszenarien, mit denen wir es zu tun haben. Deshalb ist natürlich grundsätzlich zu befürworten, dass wir jetzt diese Lücke im Flächennutzungsplan sozusagen auch nochmal angehen und versuchen, diese zu schließen. Gleichzeitig teilen wir auch die Bedenken, die hier teilweise schon vorgetragen wurden, zum einen in die Richtung, dass man halt deutlich sagen muss, die Hoffnungen, die da jetzt vielleicht reingesetzt werden, sollte man vielleicht etwas zurückhaltend betrachten, weil wir ja schon mal über Potenzialflächen in der Vergangenheit gesprochen haben und klar ist, dass es da jetzt nicht darum gehen wird, hier in großen Mengen sozusagen irgendwie Windenergie aus der Stadt heraus zur Verfügung zu stellen. Dennoch halten wir auch wir es für richtig, dass wir natürlich unseren Beitrag dazu leisten. Der zweite Punkt, der uns ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist tatsächlich, wo das in der Verwaltung sozusagen jetzt im Arbeitsplan in nächster Zeit untergebracht werden soll und ob das zu leisten ist mit den zeitlichen Zielsetzungen, die hier schon angesprochen wurden. Die CDU hat jetzt dazu ja schon einen entsprechenden Änderungsvorschlag gemacht. Ich frage aber auch da, ist das realistisch, ist das dann machbar? Weil ich glaube, daran sollten wir uns ausrichten. Wir sollten jetzt nicht schauen, dass wir jetzt so schnell wie möglich da irgendwie was machen. Da gibt es, glaube ich, andere Baustellen, an denen wir auch zügiger und besser vorankommen können, über die wir heute ja auch zum Teil noch sprechen werden. Von daher, wir werden dem Antrag gerne folgen. Aber wie gesagt, uns wäre wichtig, dass da auf jeden Fall der zeitliche Horizont in einem machbaren Bereich gesetzt wird, sodass die Verwaltung jetzt nicht wichtige Aufgaben aufschiebt, um das Thema jetzt zu behandeln, sondern dann wirklich im Rahmen ihrer Möglichkeit das auch umgesetzt kriegt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider. Herr Ludwig mit der Antwort.
Ja, ist es leistbar? Herr Schneider, vielen Dank für diese Nachfrage. Wir schaffen das. Das meine ich sehr, sehr sicher eigentlich in der Sache. Wir haben das ja am 30. angekündigt, am 30. Juni, dass wir uns dem stellen. Ich habe es mit Herrn Leis vorbesprochen. Ich habe in etwa die Struktur. Das Thema ist angemeldet. Wir wollen die Vorlage am 27. Dez 4 beraten, am 20. im Umweltausschuss. Wir wollen Ihnen das vorstellen. Wir haben ein bisschen über 2%, 2,3% oder sowas unserer Flächen, die zur Debatte stehen. Ich glaube nicht, dass alles da zum Zuge kommt, aber wir trauen uns das zu. Und wie vorhin dargestellt, der erste Quartal, das haben wir einfach vom technischen Ablauf dann, wenn es dann weitergeht, das haben wir für unmöglich gehalten. Ich denke, im zweiten ist das hinzubekommen. Also wir trauen uns das zu und ja, wir sollten uns dem Thema stellen.
Danke für die eindeutige Position. Dann gucke ich zu Frau Probst.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es ganz kurz an dieser Stelle. Der Tobias Schneider hatte es eben von unserer Seite auch schon angesprochen, das Zeitproblem. Und Sie haben es ja eben eindeutig angegeben, dass es innerhalb dieser Zeit zu machen ist. Und auch die zweite Problematik, das ging ja auch aus dem Dringlichkeitsantrag, den die Linken in den letzten Stadtratssitzungen stellen wollten, ja hervor, wo es um die Verringerung ging. Und da kam ja in der darauffolgenden Dezernatsausschusssitzung dann auch die Erläuterung. Also wir brauchen uns jetzt dem nicht, würden uns natürlich freuen, wenn wir noch mehr Flächen generieren könnten und für bereithalten könnten. Aber es ist eine marginale Erweiterung von Flächenpotenzialen, die wir nutzen sollten. Und wir stimmen gerne dem Antrag zu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Dann würde ich um Ihr Votum bitten. Ich schließe die Abstimmung bei 36 abgegebenen, jetzt 37 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen, damit mit großer Mehrheit beschlossen. Vielen Dank. Ich würde den Tagesordnungspunkt gerne beenden mit dem Thema, wir profitieren sehr stark von Windenergie und Sonnenenergie aus den Landkreisen. Es ist wichtig. Natürlich können wir nicht mit der Eifel konkurrieren, wollen wir auch gar nicht. Aber es ist wichtig, dass wir Signal geben, auch im Stadtgebiet bei diesem Thema mehr zu tun als bisher. Vielen Dank für die große Unterstützung. Dann komme ich zum nächsten Tagesordnungspunkt 2.3. Und da würde ich, so wie ich es angekündigt habe, auch im Ältestenrat gerne mit einem Überblick anfangen. Und zwar, wenn Sie im Umwelt- und Hauptausschuss sitzen, dann kennen Sie dieses Tortendiagramm. Alles, was wir hier machen im Sinne von Energieeinsparungen, da stehen wir mit dem roten Teil als Kommunalverwaltung mit 3%. Das ist die Analyse, die die Klimaschutzmanager gemacht haben. Also der Anteil des Energieverbrauchs in der Stadt Trier durch Kommune liegt bei 3%. Das muss man wissen. Es kann sein, dass es vielleicht 4% oder 2,9 sind, aber die Klimaschutzmanager haben das aufgearbeitet. Wenn wir jetzt darüber reden, wie geht es weiter, wenn wir Gasknappheit haben? Die Stadt Trier hat rund 110 Gebäude im Betrieb, wo wir die Heizung auch haben und bezahlen. Wir haben noch weitere Gebäude, das sind Garagen, Abstellräume, die haben wir schon rausgenommen. Von diesen 110 Gebäuden haben wir rund 60% an die Gasheizung angeschlossen. Und jetzt ist nochmal wichtig, alles, was im Moment im Reglementieren kommt, wird von der Bundesnetzagentur, der Bundesgesetzgeber, machen. Und ich habe auch vor 2 Tagen nochmal den Warnhinweis vom Deutschen Städtetag bekommen. Wir als Kommune haben keine Regelungskompetenz zu diesem Thema. Alles, was wir tun können im internen Verwaltungsenergiestab, der ja seit März im Betrieb ist und intensiv daran arbeitet, sind diese 3%. Das heißt, die Forderung im Städtetag ist, dass bis zu 20% Energie eingespart werden kann. Aber ich bin jetzt ein bisschen penetrant, immer bezogen auf unseren Anteil von 3% überhaupt. Und wir haben eine Liste gemacht, analog zu dem, was der Städtetag uns vorgeschlagen hat. Und da geht es beispielsweise auch um Einsparungen. Ich kann Ihnen die Liste im Nachgang auch zukommen lassen. Beispielsweise Abschalten von warmem Wasser. Anlagen in öffentlichen Gebäuden. Es geht auch darum, dass wir in Schulen die Temperatur um 10% absenken, in Turnhallen um 5%. Also da gibt es konkrete Vorschläge. Aber bitte sortieren Sie es immer ein unter diesen 3%. Herr Schmitz und ich haben zurzeit ganz viele Presseanfragen zu dem Thema und deshalb, wenn wir all das, was wir jetzt geplant haben, realisieren, dann können wir bis zu 6.000 Megawatt einsparen in der Stadt. Bezogen auf den Gesamtverbrauch ist es leider nicht so viel, aber wir sind als Öffentlich-Rechtliche, insbesondere als Kommunalverwaltung, natürlich auch ein Vorbild. Wir können ja, und zwar bezogen auf die gesamte Bundesrepublik, nicht von allen fordern, dass sie sparen, und wir tun es nicht. Aber wir müssen da realistisch dran gehen. Wir haben einen Stufenplan auch hier, wie wir vorgehen, dass zum Beispiel aus unserer Sicht, Frau Garbes, dass natürlich Kinderkrippen eine andere Situation haben als Schulen.
Dann übernehme ich mal ganz kurz. Ich würde jetzt dann die Redeliste freigeben und die Diskussion beginnen. Da müsste ich jetzt aber schauen, wer sich jetzt zuerst gemeldet hat. Herr Teuber, Sie haben das Wort.
Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Stadtverstand, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in schwierigsten Zeiten. Seit gestern ist planmäßig die Nord Stream 1 Pipeline zur Wartung geschlossen worden und das Bangen darum, dass sie auch wieder mit geöffnet wird, planmäßig am 22.07. und dann auch wieder mit Gasbelieferung nach Deutschland fortgesetzt werden kann, das ist groß, weil wir uns alle nochmal bewusst wurden, wie abhängig wir auch durch die Politik der vergangenen Jahrzehnte von dem russischen Gas gemacht haben. In dem Sinne sagen wir ganz klar und haben wir als SPD-Fraktion auch die Idee aufgestellt, der sich dankenswerterweise die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen dann angeschlossen haben, Trier bis 2033 auf Null zu stellen. Auf Null zu stellen, was das Thema Emissionsfreiheit angeht, beziehungsweise was das Thema an fossilen Energieträgern angeht. Wir müssen, so wie der Oberbürgermeister es gerade gesagt hat, als kommunaler, als öffentlicher Träger mit unseren Liegenschaften vorbildlich vorangehen und dazu beitragen, dass wir die Bewegung anführen hin zu einem Klimaschutz und zu einer Energiewende und eben nicht ihr hinterherlaufen. Ich möchte allen, die dazu beitragen, schon jetzt beigetragen haben, im Namen der SPD-Fraktion sehr herzlich danken. Da sind wir in Trier mit den Stadtwerken Trier auch dank der Politik dieses Rates vorbildlich bundesweit. Wir haben als Rat vor 15 Jahren den Beschluss gefasst, dass wir 50% des hier verbrauchten Stroms aus erneuerbaren, regional gewonnenen Energieträgern gewinnen wollen. Das haben wir erreicht, auch dank einer hervorragenden Politik der Stadtwerke Trier. Danke dafür. Danke auch dafür, dass in Trier viele sich an diesen Projekten beteiligt haben, ob es sei es in genossenschaftlichen Modellen oder auch durch Finanzierungsmöglichkeiten. Wir müssen aber auch in den anderen Fragen weiter vorankommen. Und so sieht unser Antrag aus, dass wir städtische Liegenschaften emissionsfrei machen wollen. Und wir wollen auch mit dem Punkt 6 die Stadtwerke dahingehend bestärken, auch das Thema der emissionsfreien Mobilität konsequent voranzutreiben. Da sind die Stadtwerke auf einem guten Weg, aber wir müssen hier und dürfen hier nicht nachhalten, weil wir haben auch gesehen, das eine sind die städtischen Liegenschaften, aber wenn wir uns gerade die Grafik angeschaut haben, ist ein Viertel unserer Emissionen geht auf Mobilität zurück und ein großer Teil davon können wir auch durch einen emissionsfreien ÖPNV dann auch nachhaltiger aufstellen. In diesem Sinne ist es gut, dass die Stadtwerke auch von einem Antrag beim Bundes bei den Bundesregierungen gemacht haben, um sich Elektromobilität auch stärker fördern zu lassen und auch weitere Busse beantragt haben. Heißt, wir wollen den eingeschlagenen Weg nach Zielerreichung auf Grundlage des Ratsbeschlusses von vor 15 Jahren und müssen ihn dringend fortsetzen. Denn wir haben die Verantwortung dafür, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern, dass wir allen eine Sicherheit geben, dass Daseinsvorsorge, da rede ich von Schulen, von Kitas, von Rat und von der Verwaltung, dass wir gemeinsam auch die Kulturbetriebe stärken, dass wir gemeinsam sicherstellen, dass das Leben funktionieren kann, dass es so funktionieren kann, dass ich aber auch hier neben der Infrastruktur auch bezahlbar wohnen kann. Und in dem Sinne müssen wir all das vorantreiben. Und wir wollen darüber hinaus, auch das hat der Oberbürgermeister gesagt, gemeinsam in den Austausch darüber treten, wie wir uns davor schützen, dass wir eben morgen nicht die Schulen schließen müssen, weil sie kalt sind, dass wir morgen nicht... Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir gemeinsam ein klares Zeichen setzen, das kommunale Verantwortung übernimmt. Und ich möchte noch zwei Sachen zu den Änderungsanträgen organisatorisch sagen. Wir werden den Antrag der FDP-Fraktion adaptieren, dahingehend, dass ich, wie wir gerade in der Ältestenratssitzung schon besprochen haben, den Punkt 5 abändern, mit einem Vorschlag, der mir nicht mehr vorliegt, sondern den ich schon dem OB gegeben habe, aber im Sinne des Antragstellers der FDP. Das heißt, wir wollen das Ziel festhalten, Zero Trier 2033. Wir wollen aber, wie wir dorthin kommen, mit einer Expertenanhörung dann gemeinsam im Rat in der zweiten Jahreshälfte dann uns anschauen, um aber auch die Kompetenzen der Beteiligungsgesellschaften wie der Stadtwerke einzubeziehen. Und wir wollen auch in Punkt 6 daran festhalten, dass wir unsere entsendeten Mitglieder in den Aufsichtsgremien darin bestärken, den eingeschlagenen Weg zur emissionsfreien Wärme und Mobilität und Stromversorgung auch unterstützen und das Ziel Zero Trier 2033, wie es in Punkt 5 dann neu formuliert ist, dann auch zu adaptieren und dort mit in der Umsetzung zu unterstützen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn wir ein klares Zeichen hier für Zero Trier 2033 setzen und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Täuber. Frau Hill wird zum Ende, bevor wir abstimmen, noch mal die genaue Formulierung vorlesen. Jetzt als nächstes Herr Kretzer.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werter Stadtvorstand, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich gehe jetzt nicht ganz so weit zurück wie der Kollege Täuber zu dem Beschluss vor 15 Jahren, obwohl der natürlich ein Meilenstein war in der energiepolitischen Entwicklung, die wir hier in Trier genommen haben. Sondern ich gehe einfach nur zurück zum Jahre 2018 auf den 15.03. Da haben wir nämlich hier im Stadtrat beschlossen, dass wir ein Nutzungskonzept erstellen für die städtischen Dachflächen zur Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik. Da ist meines Kenntnisstandes nach noch nicht so viel passiert, dass jetzt dieser Antrag notwendig war. Damals hatten wir ihn gestellt, die SPD ist uns gefolgt, diesmal ist es genau andersrum, aber wir machen das gerne und Herr Täuber hat auch ausgeführt, warum das notwendig ist, dass wir das so machen, damit wir hier an der Stelle vorankommen. Der Herr Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen, dass die kommunalen Verwaltungen, die kommunalen Liegenschaften und auch der Verkehrsbetrieb, dass das gerade mal 3% des Energieverbrauchs der Stadt Trier ausmacht. Wenn man sich aber auf dem Dachflächenkataster die städtischen Liegenschaften anguckt, könnte alleine mit den städtischen Dachflächen 2% des Strombedarfs der ganzen Stadt gedeckt werden. Dazu kommen natürlich auch noch, wenn wir wärmetechnisch umstellen, auch noch mal Gewinne aus der Energieerzeugung da über die Wärmepumpen und wir könnten so vom Energienehmer zum Energiegeber, zum Energieerzeuger werden und das ist genau der richtige Weg, den wir anstoßen müssen und die Vorbildfunktion ist hier schon angesprochen und ich freue mich, dass hier dieser Antrag vorliegt und dass hier auch ein Ruck durch Rat und Verwaltung geht, dass wir entsprechend hier vorankommen. Und ich bitte auch um Zustimmung zu diesem nun geänderten Antrag. Danke.
Vielen Dank, Herr Kretzer. Dann Frau Dr. Tressel, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtvorstands, Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, der Antrag der Fraktionen SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Trier energetisch sicher aufstellen, Notfallplan und Zero Trier 2033 erstellen, findet im Großen und Ganzen unsere Unterstützung. Jedoch mit der Einschränkung, dass der Antrag nun als Prüfauftrag aber weiterhin in den zuständigen Gremien auch dann inhaltlich diskutiert wird und uns auch die Ergebnisse des Prüfauftrages vorgelegt werden. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache und nicht nur im Dezernat 5, sondern auch im Haupt- und Umweltausschuss. Die Forderungen des Antrags erachten wir als richtig und wichtig, gerade in Zeiten einer real existierenden Energiekrise, die schneller auf uns zukam, als wir es bis vor kurzem erahnen konnten. Daher ist es uns wichtig, die im Antrag von Bündnis 90 die Grünen und der SPD formulierten Punkte zu beraten. Dabei sollen auch im Rahmen dieser Beratungen die entsprechenden Fachabteilungen der Verwaltung, vor allem aber die städtischen Beteiligungsgesellschaften wie SWT, Sparkasse und ergänzt durch den Änderungsantrag der Fraktion Die Linke, ART, HWK, IHK, Feuerwehr sowie die Klimaschutzmanager der Stadt Trier eingebunden werden. Wir sehen die Bedeutung der Einrichtung eines festen Beratungsstabes und plädieren dafür, den Begriff Krisenstab durch den positiv konnotierten Begriff Beraterstab zu ersetzen. In dessen Verantwortung liegt die Erstellung eines Notfallplans. Die Vorgabe, dass dieser bis Oktober 2022 vorzulegen ist, erscheint uns sportlich und in unseren Augen innerhalb der noch zu verbleibenden Zeit nicht umsetzbar. Hier sollte jedoch der zuständige Dezernent einen realistischen Zeitrahmen benennen. Der Eingangssatz in der Begründung des vorgelegten Antrags beschreibt die derzeitige Situation und macht unsere Verantwortung im kommunalen Handeln gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Trier deutlich. Das bedeutet unter anderem, dass wir alles dafür tun müssen, um die Bereitstellung von Energie zu sichern, die bezahlbar ist für jeden Bürger und jede Bürgerin. Dabei müssen wir für uns einen sparsamen und bewussten Umgang mit der Energie dafür werben, auf allen Ebenen in unserer Stadt. Hierbei greife ich gerne auf den Antrag, auf den im Antrag das Stichwort Versorgungskataster für die städtischen Liegenschaften auf, nach Energieträgern, Einsparpotenzialen und Sanierungsbestand mit den daran gekoppelten Umsetzungsmaßnahmen auf, welches in einer Vorbildfunktion als richtig und wichtig zum Tragen kommen soll. Allerdings der Zeitpunkt, dem Rat bis Februar 2023 die Vorlage des Versorgungskatasters zu präsentieren, halten wir ebenfalls für sportlich und bitten auch hier den zuständigen Dezernenten, den beiden antragstellenden Fraktionen einen realistischen Umsetzungszeitraum zu benennen und diese Information allen anderen Fraktionen ebenfalls zukommen zu lassen. Eine halbjährliche Information in den zuständigen Ausschüssen begrüßen wir sehr und halten sie auch für zielführend. Die Ausführungen unter Punkt 6 im Antrag SPD, Bündnis 90 Die Grünen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir unterstützen den Änderungsantrag der FDP gerne auch im Hinblick auf die Erweiterung bzw. Konkretisierung vor allem für den Punkt 5 des Antrags von SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Wir legen, wie schon gesagt, großen Wert darauf, dass alle Ergebnisse des Prüfauftrages dann in den zuständigen Dezernaten oder Ausschüssen diskutiert werden. Wir stimmen dem Antrag zu.
Vielen Dank, Frau Dr. Tressel. Was mir nochmal wichtig ist, was ich mache zurzeit, ist Krisenstab. Da geht es um ganz kurzfristige Dinge. Wo stellen wir Notstromaggregate auf? Wie viel haben wir davon? Wie gehen wir mit einem Plan in den Herbst für die städtischen Einrichtungen? Und mit Grund haben Sie gesagt, parallel dazu muss ein, ich nenne es mal Energieverwaltungsstab, letztendlich schlagen Sie Projektmanagement vor, um bei diesen Themen schneller voranzukommen. Okay, ich danke für Ihr Nicken und ich rufe jetzt Herrn Johann auf.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtverstand, liebe Kolleginnen, liebe ZuschauerInnen. Wir stimmen den antragstellenden Fraktionen zu. Auch aus unserer Sicht werden die nächsten Monate, insbesondere der nächste Winter, eine schwierige Zeit für unsere Demokratie, unsere Gesellschaft und unser Arbeitsleben. Der drohende Ausfall beträchtlicher Gasmengen in unserem Gasnetz aufgrund des von Russland initiierten völkerrechtswidrigen Krieges in der Ukraine kann zu einem echten Problem der Gasversorgung auch in unserer Stadt führen. Es gibt drei große Aufgaben, denen sich Trier und die Region stellen müssen. Mittelfristig ist alles zu tun, die Energieträger wie Gas, Strom auf erneuerbare Energien umzustellen und die Energieabhängigkeit zu reduzieren. Das sieht man im Antrag dann unter Punkt 3, 4, 5, 6, was unsere vollste Unterstützung hat, auch der Änderungsantrag von der FDP. Bis zum Winter stellen sich folgende Aufgaben. Wie gehen wir mit den akuten sozialen Auswirkungen wie hohe Energiepreise und ausgefallene Heizungsanlagen um? Was können wir tun, um kurzfristig auf technische Probleme zu reagieren und diese zumindest temporär zu lösen? So besteht die Gefahr, dass aufgrund der zu erwartenden niedrigen Gasmenge im Netz der Druck abfällt und so nicht nur partiell oder aufgrund gesetzlicher Anordnung große Gasverbraucher abgeschaltet, sondern allein aus physikalischen Gegebenheiten viele Verbraucher aus Sicherheitsgründen mechanisch vom Gasnetz abgekoppelt werden. Im Grunde bin ich mir sicher, dass die SWT alles tun wird, unser städtisches Gasnetz am Laufen zu halten. Sicher wird die SWT Gespräche mit den großen industriellen und gewerblichen Verbrauchern dieser Stadt und der Region führen müssen, alleine schon aufgrund der Vorgaben der Bundesnetzagentur. Ich weiß aus eigenem Erleben, dass viele Unternehmen bereits jetzt vorübergehend vom Erdgas weg nach Alternativen suchen, die sich noch bis zum Winter umsetzen lassen. Es ist eine Herkulesaufgabe, da dürfen wir uns nichts vormachen. Und nicht jedes Unternehmen wird es schaffen. Vor allem im Winter müssen aber nicht nur Industrieunternehmen und SWT einen Notfallplan haben. Nein, die ganze Stadt, also auch die Wohnungsunternehmen, das Handwerk, das Gewerbe, müssen wissen, was auf sie zukommen kann und welche Maßnahmen jeder ergreifen kann, um schnell im Falle eines Ausfalls, beispielsweise eines Gaszugreglers, reagieren zu können. Heizungsanlagen gehen bei zu niedrigem Leitungsdruck auf Störungen. Unter Umständen müssen diese dann von sachkundigem Personal entstört werden. Aber wie bereits gesagt, ich denke, die SWT ist darauf vorbereitet, muss aber auch von Industrie, Gewerbe und Handwerk unterstützt werden. Allein schon personell. Und vor allem Punkt 4 des vorliegenden Antrags von SPD und Grünen unterstützen wir ausdrücklich. Neben den technischen und physikalischen Problemen, auf die ich bereits eingegangen bin, kann der kommende Winter auch ungeahnte soziale Härten bereithalten. Darauf müssen sich Stadt und SWT vorbereiten. Wir als Linksfraktion hoffen aber auf Bund und Land, dass die Kommunen bei dieser existenziellen Frage für den Sozialstaat, ja eigentlich für unsere Demokratie, nicht alleine gelassen werden. Das wäre ein fatales Zeichen. All diese kurzfristigen Probleme werden sicher auch kurzfristiger bleiben, wenn wir uns endlich gemeinsam als Stadt und als Region auf den Weg machen, energieautark zu werden. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, um auf dem Strommarkt so bald wie möglich autark zu sein. Wir müssen aber auch alle Potenziale zur Erzeugung von Bio-Erdgas nutzen. Dazu müssen die SWT und die AAT an einen Tisch, damit gemeinsam sämtliche Potenziale der Stadt und der Region zur Erzeugung von Biogas aus Bioabfall oder anderen biologischen Reststoffen im Stadtgebiet genutzt werden können. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deshalb bitten wir um Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Uns geht es vor allen Dingen um die Konkretisierung der Punkte 1 und 2 in einem Punkt und um die Hinzufügung des Punktes 7. Zu Punkt 5 würden wir, wie gesagt, selbstverständlich auch dem Änderungsantrag der FDP zustimmen, weil dieses Thema ja eher ein mittelfristiges Thema ist und dementsprechend auch noch diskutiert werden kann, kurzfristig. Ich bedanke mich.
Okay, vielen Dank. Dann komme ich zu Herrn Schneider.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Putins Angriffskrieg erreicht uns auch hier in der Kommunalpolitik und die Bürgerinnen und Bürger ganz konkret. Deshalb ist es richtig, dass wir uns hier auch auf kommunaler Ebene mit den Problemen und den Herausforderungen, die uns in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren bevorstehen, hier auseinandersetzen. Und dafür danken wir natürlich den Antragstellern ganz explizit. Ich sage aber ganz offen, als wir den Antrag in unserer Fraktion beraten haben, haben sich für uns schon noch einige Fragezeichen nochmal ergeben, die jetzt zum Glück einigermaßen ausgeräumt wurden, sodass wir letztendlich dem Antrag heute zustimmen können.
Ich will trotzdem auf ein paar Punkte eingehen, weil ich das einfach für relevant halte, dass wir da auch Klarheit haben, über was wir sprechen. Der Notfallplan, der hier in Punkt 1 in der Krisenstab, der gefordert wird, halten wir grundsätzlich natürlich für richtig. Wir gehen aber davon aus, und das sind ja auch die Signale, die wir hier schon bekommen haben, dass man da innerhalb der Verwaltung und auch bei den Stadtwerken und so weiter ohnehin natürlich schon aktiv ist. Also dass es jetzt nicht so ist, dass man da jetzt erst den Anstoß aus der Kommunalpolitik bräuchte, um da aktiv zu werden. Wäre auch schlimm, wenn es anders wäre, sage ich ganz offen. Dementsprechend können wir das gerne mitmachen, wäre aber aus unserer Sicht ein Punkt, der vor allem das, was in der Verwaltung und dort bei den Stadtwerken eben schon passiert, einfach unterstützt. Dann soll ein Sofortprogramm für den Ausbau privater erneuerbarer Energien hier vorangetrieben werden. Auch das kann man meinetwegen machen. Ich sage aber ganz offen, wer den Markt oder die Märkte beobachtet, da ist schon sehr viel unterwegs und wer das kann aktuell, wird da auch schon aktiv sein oder ist schon aktiv, um da entsprechend voranzugehen. Ich glaube eher, dass wir in einen Bereich kommen werden, wo es vielleicht eher schwierig wird, das überhaupt dann in der Geschwindigkeit, wie es vielleicht notwendig ist, voranzutreiben, dass da gar nicht die Problematik die sein wird, ob wir das jetzt als Sofortprogramm sozusagen auf den Weg bringen, sondern eher auf der Abnehmerseite. Aber wie gesagt, können wir gerne an der Stelle natürlich auch mit unterstützen. Und dann soll natürlich beleuchtet werden, wie sich das Ganze sozial auswirkt. Auch das ist richtig. Aber auch hier muss man ganz deutlich, glaube ich, sagen, dass es höchstwahrscheinlich nicht möglich sein wird, alle Härten, die auf uns zukommen, abzufedern. Dennoch sollten wir natürlich das Mögliche tun. Und auch deshalb können wir an der Stelle da gerne mitmachen. Der Punkt 5, deshalb hatten wir hier auch den Änderungsantrag gestellt. Da war es uns einfach wichtig, dass wir bisschen konkretisieren, wie dieser Weg dahin aussehen soll, um das zu gestalten. Und ich denke, das ist so ein Mammutthema, so ein großes Thema, hier die Frage, wie können wir in Zukunft als Stadt emissionsfrei agieren, wie wir das hinbekommen können, dass wir da schon auch intensiv einfach im Austausch bleiben müssen und jetzt nicht einfach nur sagen, die Verwaltung soll uns mal irgendwie was vorlegen, sondern da möchte ich gerne auch an dem Prozess beteiligt sein. Und deshalb war unsere Idee eben, die Expertenanhörung dabei ins Spiel zu bringen. Und deshalb sind wir da auch sehr dankbar, dass das entsprechend adaptiert wurde und können da mit der neuen Formulierung auch leben. Und der Punkt 6, das ist ja diese Weisung, da war uns einfach nochmal wichtig, dass auch deutlich wird, welches Ziel, das wurde ja jetzt gerade nochmal formuliert, soll denn da eigentlich konkret verfolgt werden, kann man gerne machen, weil wir das Ziel an der Stelle natürlich auch teilen, eben emissionsfrei zu werden, können wir gerne machen. Wichtig ist halt, dass wir jetzt nicht einen Weisungsbeschluss machen in Bezug auf ein Konzept, das es noch gar nicht gibt, aber die Grundsätze können wir an der Stelle teilen, deshalb gehen wir da gerne mit und freuen uns, dass hier in der Form auch sehr konstruktiv mit uns zusammengearbeitet wurde und wir stimmen eben dem Antrag gerne zu. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Schneider. Dann Frau Probst, bitte. Frau Kruchtenpulm, ist es okay, wenn erst Frau Probst, vielen Dank, Frau Probst und dann Frau Kruchtenpulm.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir einen kurzfristigen Notfallplan jetzt aufstellen, das habe ich, genau wie der Matthias Schneider, Tobias Schneider es eben auch gesagt hatte, eher als Verwaltungshandeln angesehen, als ich den Antrag zum ersten Mal gelesen habe. Und es wurde eben schon berichtet hier seitens der Verwaltung, dass hier schon wirklich aktiv daran erarbeitet worden ist, damit wir die Problematik gerade für den bevorstehenden Winter auch regeln können und kurzfristige Hilfen anbieten können. Zu den zweiten oder dritten Punkten, es gibt das Langzeitkonzept. Da müssen wir jetzt uns auch fragen, wie wollen wir das alles umsetzen? Haben wir die nötige Manpower in der Verwaltung, um dieses Konzept zu erarbeiten? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, Förderprogramme gibt es. Und es gibt sie auch in Zukunft. Es werden neue Pakete auf Bundesebene derzeit geschnürt, die energetische Sanierung und auch den Neubau fördern werden. Aber was uns fehlt, das ist die Manpower, das Handwerk und, wer die Märkte beobachtet hat, wir haben keine Materialien. Und wenn wir sie bekommen, die Materialien, dann sind sie um 20, 30, 40% teurer. Und das betrifft gerade, was den Ausbau an Wärmepumpen geht oder bei den Photovoltaikanlagen, dass uns die notwendigen Chips dafür fehlen. Und das muss auch berücksichtigt werden. Wir können es nicht vom Knie abbrechen, sondern wir müssen es sukzessive angehen. Deswegen, also der kurzfristige Notfallplan ist richtig, dass wir das jetzt so umsetzen werden, aber langfristig müssen wir uns natürlich über die nächsten 12 bis 24 Monate, gegebenenfalls auch noch länger damit auseinandersetzen, dass uns wirklich das Material fehlt und auch die Handwerker, die das auch umsetzen können. Und das auch nicht zu vergessen, ganz zum Schluss, wir haben gestiegene Zinsen, die haben sich verdreifacht seit letztem Jahr, es wird teurer zu bauen, das ist der eine Punkt. Und wir haben natürlich noch die hohe Inflation, die es gar nicht mehr ermöglicht, mit den begrenzten Mitteln, die eine Familie hat oder die man jetzt bei ihrer Finanzierungsoption haben. Und das müssen wir alles mit berücksichtigen. Und man sieht es ja auch. Wir haben der Ausbau von neuen Wohneinheiten war ja mal mit 400.000 avisiert worden für 2022. Wenn wir gut insgesamt rauskommen wollen nachher auf Bundesebene, dann sind es vielleicht noch 150.000, eben wegen dieser Zeitverzögerungen, die wir jetzt haben und bei den Lieferengpässen. Wir begrüßen aber den Antrag und werden dem gerne zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Dann Frau Kruchten-Polm.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadtratsmitglieder. Die aktuellen Probleme mit der Energieversorgung zeigen deutlich, dass die Energiewende gescheitert ist. Der gleichzeitige Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie war ein schwerwiegender Fehler, dessen Folgen uns jetzt auf die Füße fallen. Explodierende Energiepreise und ein drohender Zusammenbruch der Energieversorgung sind die Konsequenzen dieser verfehlten Energiepolitik. Ein modernes Industrieland lässt sich nicht mit volatilen, nicht grundlastfähigen Energieträgern versorgen. Und die beiden Anträge könnte man auch unter den Titel stellen: Wir lösen Probleme, die es ohne uns nicht gäbe. Die drohende Energieknappheit ist im Wesentlichen das Ergebnis der maßgeblich von den Grünen, aber auch von CDU und SPD vorangetriebenen Energiewende. Jetzt spüren wir die Konsequenzen, vor denen wir als AfD immer gewarnt haben. Und jetzt kommen die gleichen Akteure und machen Vorschläge, wie man diesen Konsequenzen begegnen soll. Dabei setzen sie auf die gleichen Strategien, die in diese Notsituation hineingeführt haben, und wollen sie sogar noch verstärkt fortsetzen. Das erinnert an die berühmte Einstein zugeschriebene Definition des Wahnsinns. Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Tatsache ist, dass es mit noch mehr erneuerbaren Energien gerade nicht gelingen wird, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten, schon gar nicht kurzfristig. Das Gegenteil ist der Fall. Energie wird immer teurer und ein Zusammenbruch der Versorgung wird immer wahrscheinlicher. Was wir stattdessen brauchen, ist ein Weiterbetrieb der noch laufenden Kernkraftwerke und eine Reaktivierung stillgelegter Kohlekraftwerke. Mit dem vorliegenden Antrag dagegen wird die Krise nicht gelöst, sondern verschärft. Wir werden uns trotzdem dabei enthalten, weil eben für eine Notfallsituation wir werden uns enthalten. Wir können noch mit Nein stimmen. Danke.
Jetzt Vorschlag. Danke, Frau Kruchten-Polm. Sie merken, es gibt da im demokratischen Prozess deutlich andere Meinungen in diesem Raum. Und jetzt rufe ich Frau Hermanns auf. Frau Hermanns, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen. Ich danke den Linken für ihren Änderungsantrag und dass sie die AET mit ins Spiel gebracht haben. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr erstaunt darüber bin, dass in dem Hauptantrag der SPD und der Grünen diese gar nicht benannt werden und auch sonst heute hier niemand darauf eingegangen ist. Natürlich kann man der AET nicht vorschreiben, mit wem sie sich an einen Tisch zu setzen hat. Das wurde eben im Ältestenrat kurz erwähnt. Aber das können wir der Sparkasse und der SWT genauso wenig vorschreiben. Es soll ja hier eigentlich einfach nur darum gehen, dass man sich nochmal zu einer Zusammenarbeit bekennt. Natürlich können wir uns jetzt auch hier hinstellen und sagen, die AET brauchen wir gar nicht aufzulisten, die macht schon so viel. Auch das wurde eben im Ältestenrat besprochen. Aber dann könnten wir auch die SWT hier rausstreichen, weil die macht auch schon viel. Ich erinnere mich an Gespräche, die ich mit der AET hatte, Die sind jetzt schon eine Weile her. Da wurde bezüglich einiger Themen die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen ihr und der SWT immer als defizitär beschrieben. Und wir müssen ständig schauen, wie wir unseren Müll loswerden und welche Abnehmer wir finden. Ich glaube daran, dass es für Kommunen große Potenziale gibt, den Müll selber irgendwie besser verwerten zu können. Dazu sind vor allem aber auch Kooperationen zu den hiesigen Energielieferanten notwendig. Und ich sehe da die Kommune und uns hier auch in der Pflicht, diese Möglichkeiten auszuleuchten und zu überprüfen. Deswegen bin ich der Meinung, dass das, was die Linken da jetzt noch eingebracht haben, auf jeden Fall zustimmungswürdig ist.
Vielen Dank, Frau Hermanns. Frau Gabes wird schon ganz nervös, und zwar Frau Gabes als Vertreterin der Stadt Trier bei der ART. Frau Gabes.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also ich kann Ihnen versichern, dass bei der ART und zwischen der SWT Hintergrundgespräche schon seit längerer Zeit laufen. Vor kurzem gab es auch einen Workshop bei der ART, wo nochmal darüber nachgedacht wurde ist und auch mit vielen Vertretern aus der Politik, wie soll es weitergehen. Und ich weiß, dass man kann nicht von Müll sprechen, man spricht mittlerweile nur noch von Wertstoffen. Ich weiß, dass mittlerweile im Gespräch ist, dass sogar Abwässer, wo auch noch jede Menge Energie drin ist, auch verwendet werden sollen. Also hier kann ich definitiv sagen, dass hier Gespräche stattfinden und dass man sich diesbezüglich wirklich sehr qualifizierte Gedanken macht.
Vielen Dank, Frau Gabes. Dann kommt als nächstes Sven Täuber. Bitte schön.
Ja, ich möchte mich erstmal herzlich bedanken für die breite Unterstützung zu unserem Antrag und zu unserer Initiative. Ich glaube, das ist das, was es auch braucht. Und ich würde manchem Ratsmitglied empfehlen, nicht das vorzulesen, was andere schreiben, ohne es selbst verstanden zu haben. Weil es geht eben darum, dass wir, Frau Grotenpohl, jetzt gerade die Krise haben, weil wir so abhängig sind von fossilen Energieträgern und nicht, weil wir abhängig sind von Erneuerbaren. Das ist ein kleiner, großer Unterschied. Sie haben jetzt die Krise den Erneuerbaren zugeschoben. Es liegt genau am Gegenteil. Wir sind viel zu abhängig von einem Energieträger und vor allem von einem Versorger, der uns diesen Energieträger bringt. Wären wir unabhängiger, wären wir viel, viel weniger krisenanfällig. Und das ist irgendwo auch in der Logik. Kein Mensch würde sein komplettes Geld, also können Sie ja mal, keine Ahnung, die russischen Freunde von Ihnen fragen, die ganzen Milliarden auf dem Konto haben von Ihrer Partei, die können Sie ja mal fragen, ob Sie die auf ein Konto legen oder vielleicht auch diversifizieren, wie man so neudeutsch sagt, heißt auf verschiedene Anlageziele. Kein Mensch setzt nur auf eine Karte, außer er hat so viel Geld, dass ihm egal ist, wie viel davon weggeht. Das heißt, wir müssen den erneuerbaren Energieanteil deutlich ausbauen, um unabhängiger zu werden. Und soll ich Ihnen was sagen? Das ist sogar noch sozial dazu. Weil der fossile Energieträger macht uns erpressbar, solange er nicht von vielen sozusagen vorhanden ist. Komischerweise ist Gas häufig im Besitz, häufig von Schurkenstaaten. Die werden immer mehr den Druck auf diejenigen da ausüben, die davon abhängig sind und das über Preise tun. Und in dem Sinne werden davon die Bürgerinnen und Bürger negativ massiv belastet. Heißt, der Anteil und Ausbau erneuerbarer Energien, und das sieht man an den Stromrechnungen der Stadtwerke, wird dazu führen, dass der Strompreis eben nicht so stark steigt wie bei anderen, wo dieser Anteil eben nicht so hoch ist. Antrag der Linken sagen, es steht dort in unserem Antrag, Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, insbesondere mit den Stadtwerken Trier und der Sparkasse. Insbesondere heißt, ich kann dort zum Beispiel auch unseren wunderbaren Partner der ART sehr wohl natürlich mit beteiligen. Das ist eine beispielhafte Aufzählung hier, die nicht enumerativ ist, wie ich gerade gelernt habe von unserem Oberbürgermeister. Und in dem Zusammenhang ist euer Antrag quasi schon längst inkludiert in unserem Antrag. Und ich möchte mir auch nicht anmaßen, Kommunikationswege Dritter zu bewerten. Ich glaube, wir haben hier sehr gute Partner am Start, um diese große Herausforderung weiter erfolgreich zu meistern. Danke.
Vielen Dank, Sven Täuber. Herr Kretzer.
Ja,
Werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass Herr Teuber jetzt auf den Redebeitrag von Frau Kuchtenpulm eingegangen ist, so dass ich es nicht mehr tun muss. Ich wollte nur gerade der Frau Probst antworten. Die neuesten Meldungen, die man so ein bisschen aus der Wohnungswirtschaft hört, sind, dass gerade Aufträge, also dass die Manpower zur Verfügung steht, weil nämlich viele Bauherren ihre Projekte jetzt nach hinten verschoben haben, so dass da halt Manpower zur Verfügung ist und da jetzt eine erhöhte Nachfrage auch nach Wärmepumpen und Solarpaneelen ist, gehe ich fest davon aus, dass auch die Kräfte des Marktes da entsprechend eingreifen und die Werkbänke in China und in anderen Ländern entsprechend hochgefahren werden und wir da mit den entsprechenden Sachen versorgt werden. Also ich bin da doch zuversichtlich, auch wenn ich mit dem Weg dahin nicht unbedingt glücklich bin.
Vielen Dank, Herr Kretzer. Dann habe ich Herrn Leukefeld.
Ja, Herr Oberbürgermeister, ich habe mich gemeldet und war etwas verwundert, als von Rednerinnen und Rednern hier die Rolle der ART beschrieben worden ist. Frau Bürgermeisterin Garbes ist schon kurz darauf eingegangen, aber ich will darauf hinweisen, dass die ART und die SWT schon seit Monaten über diese Thematik verhandeln. Sie haben ein Ingenieurbüro beauftragt, was ein Gutachten genau zu den Themen, die hier auch von den Linken beschrieben worden sind, behandeln soll. Und dieses Gutachten liegt meines Wissens auch vor, fließt in die Diskussion der ART und wird auch den Mitgliedern des Zweckverbands der ART vorgestellt. Und es ist so, dass wir uns schon seit Wochen und immer intensiver darüber unterhalten, wie wir zum Beispiel das Sammeln der Biomasse steigern können, um entsprechende Energieerzeugung daraus zu gewinnen. Es wird intensiv darüber diskutiert, wie wir Altholz und Holz für die Energie- und Wärmegewinnung nutzen können. Auch über die Möglichkeiten des Klärstamms wird diskutiert. Das macht einen großen Umfang der Diskussion bei der ART aus. Es ist von bestimmter Brisanz, weil all die Nutzung dieser Stoffströme auch Investitionen erfordern, die nicht ganz billig immer sind. Und die werden sich dann auch widerspiegeln in der öffentlichen Diskussion in der Frage, was ist uns der Wertstoffkreislauf, was ist uns die Wärme aus all diesen Stoffströmen wert. Und deswegen bin ich etwas verwundert über diesen Antrag der Linken und zu Punkt 7. Sie müssten es wissen, dass die Diskussionen in der ART soweit sind. Und ich bin auch etwas verwundert über den Redebeitrag aus der Fraktion, weil sie immerhin Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der ART ist. All das müsste man wissen. Die Stadtverwaltung braucht also in keinster Weise tätig zu werden, um das alles anzustoßen, was hier gefordert wird. Es ist bereits im Gange.
Vielen Dank, Herr Leukefeld, für dieses klare Statement. Es ist ja immer so eine Gratwanderung, weil die Entscheidungen, die Diskussionen finden ja in den jeweiligen Gremien statt. Und wir können als Stadtrat hier nicht in die operative Ersatzvornahme gehen. Und deshalb nochmal zur Klarstellung, ich habe diese Anträge als Prüfanträge zugelassen. Aber alle großen Fraktionen sind in diesen Gremien vertreten und kennen die Hintergründe. Und das war Ihr Kernsatz. Vielen Dank. Und jetzt kommt Herr Johann.
Ja, danke nochmal. Also ich möchte nochmal kurz ein bisschen erläutern. Erstmal Thema ART, warum das jetzt so hochkocht, wundert mich ein wenig, weil im Endeffekt ist das ja nur der Punkt 7 und uns ging einfach nur darum, dass mal eben ein Gespräch miteinander führt, weil diese Abfallströme, das weiß ich selber, die sind auch begehrt, die sind auch tatsächlich Wirtschaftsgut mittlerweile. Und uns geht ja jetzt in diesem Antrag vordergründig darum, ich sag mal, unsere Stadt mit Gas zu versorgen. Und dementsprechend ist da sehr wohl ein Gespräch möglich und sicherlich auch sinnvoll. Und zu dem anderen, zu dem Krisenstab, also ich finde, dieser Punkt 1 ist nicht konkret genug, da wird nichts passieren. Ich weiß im Moment, jeder guckt im Endeffekt auf sich, so muss man ausdrücken, gerade also jetzt im privaten Bereich oder im industriellen Bereich, man versucht halt eben irgendwie den Winter energiesicher zu bekommen und dementsprechend ist durchaus aus meiner Sicht da eine Koordination notwendig. Und wir sind halt eben hier im Kommunalparlament und deswegen bringen wir das hier auch an. Und dann zur AfD würde ich noch kurz sagen, für die hätte ich dann auch einen Tipp für den nächsten Winter, wenn es zu kalt ist, man kann sich ja einen Castor im Keller stellen, Da hat man auch sehr, sehr warm und nicht nur im Winter, sondern 1 Million Jahre lang. Dankeschön.
So, vielen Dank. Das Schlusswort hat jetzt Frau Kruchtenpolm. Frau Kruchtenpolm. Frau Kruchtenpolm, Sie haben das Wort.
Ja, was wollte ich sagen? Ja, wenn wir die Kohlekraftwerke abschalten und wenn wir auch die, dann ist mit der Stromversorgung vorbei im Winter, dann können wir auch unsere Wärmedecke nicht mehr beheizen. So, und die Atomkraftwerke, dass wir die abgeschaltet haben oder die noch drei verbleibenden noch abschalten wollen, das spricht ja ganz dagegen, dass die EU jetzt Atomstrom als grünen Strom zertifiziert hat.
Jetzt Frau
Kruch, ja, Entschuldigung, Frau, aber wenn Sie mir hier sagen...
Frau Kruchten, nein, bevor es jetzt völlig eskaliert. Frau Kruchten-Polen, ich würde Sie bitten, auch einen kommunalpolitischen Bezug herzustellen.
Ja gut, weil, ich wurde auch hier angegriffen, weil ich praktisch... Ich habe ja gesagt, wir müssen mal einen Kasko in die Wohnung stellen. Also brauche ich nicht. Aber dass wir vom Gas abhängig sind, das waren wir immer und es ist nie unterbrochen worden. Also die Gasversorgung wurde nie unterbrochen. Wir wollen sie aber abstellen zum Ende des Jahres. Gut, oder schon bald. Das nur dazu.
So, vielen Dank. Dann Herr Törber.
Erlauben Sie mir noch zur Energieversorgung drei Sätze. Hauptlieferant der letzten Kernstäbe für Deutschland, Russland. Hauptlieferant Steinkohle, Russland. Ich sehe keinen Grund, hier zu diskutieren, wieso die Energiewende uns stört.
Vielen Dank, Herr Törber. Ich denke, das war jetzt das Schlusswort und jetzt wird's kompliziert. Und zwar, wir haben jetzt 9 Punkte, über die wir abstimmen müssen. Also es geht jetzt... Tobias Schneider?
Also unser Antrag ist ja quasi jetzt schon aufgegangen im Antrag, das heißt den...
Erlauben Sie mir einfach, dass ich
wollte,
Sie jetzt...
Ich wollte es nur klarstellen, nein, nicht das jetzt dann nochmal...
Dass ich Sie durch die Abstimmung lotse. Und zwar, ich will auch hier die Transparenz zum Abstimmungsverhalten. Erstens, es ist der Antrag, den die FDP gestellt hat, auf getrennte Abstimmung. Nein? Ja, deshalb frage ich nochmal, das ist bei uns so nicht angekommen.
Das ist das, was ich gerade damit sagen wollte. Das ist ja formal, haben wir den quasi zurückgezogen, weil der aufgenommen wurde. Ja, und wir damit ja sowieso damit an Bord sind.
Und dann brauchen wir auch keine Einzelabstimmung. Hätte mir die Abstimmung erleichtert, weil ich habe jetzt natürlich, muss ich immer parallel gucken, der Änderungsantrag der Linken mit abstimmen zu lassen. Das heißt, keine getrennte Abstimmung. Dann wäre die Konsequenz, jetzt müssen wir uns beraten, weil die Linken haben ja zu einzelnen Punkten Änderungsanträge gestellt und nicht pauschal. Jetzt gucke ich nochmal zu den Linken. Wie sieht es bei Ihnen jetzt aus?
Also nachdem die FDP zurückgezogen hat, müssen wir den Antrag auf Einzelabstimmung selber stellen. Genau, das tun wir dann jetzt auch.
Ja, aber ich kann ihn nicht pauschal abstimmen lassen, weil Sie ja unterschiedliche Nummern angegeben haben, die wieder korrespondieren mit dem Grundantrag. So. Ja, okay. Also, es war ein Antrag auf getrennte Abstimmung jetzt der linken Fraktion. Dann lasse ich erstmal darüber abstimmen, ob es dafür eine Mehrheit gibt. Getrennte Abstimmung, ja, nein, Antrag der linken Fraktion. So, Schalten Sie frei. Ich stelle fest, bei 9 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung, 10 Ja-Stimmen, 36 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung abgelehnt. Jetzt muss ich gucken, wie wir die Buchhaltung machen. Dann ist erstmal über den Änderungsantrag abzustimmen, und zwar Änderungsantrag der Linken. Frau Hildebrand muss jetzt gerade kurz den Text eingeben. Ist jetzt programmiert, dann rufe ich zur Abstimmung auf. Ich stelle fest, bei 6 Ja- und 41 Nein-Stimmen abgelehnt. Dann bitte ich jetzt, bevor wir über den Grundantrag abstimmen, dass Frau Hill nochmal den Text, der jetzt vorne abgeliefert worden ist, nochmal vorliest, damit Sie alle wissen, worüber Sie abstimmen. Frau Hill, bitte.
Ja, also wir haben folgenden Punkt 5 neu. Wir fassen das Ziel Zero Trier 2033, also bis 2033 die städtischen Liegenschaften emissionsfrei zu betreiben. Um dieses Ziel zu erreichen, führt der Stadtrat im zweiten Halbjahr 2022 eine Expertenanhörung durch, die Strategien zur Zielerreichung erörtert. Dann geht es sozusagen weiter mit dem FDP-Antrag. Bei der Expertenanhörung sind unbedingt die fachlichen Kompetenzen städtischer Beteiligungen, etwa der Stadtwerke, einzubeziehen. In diesem Zusammenhang soll zudem geklärt werden, ob und gegebenenfalls wie ein städtisches Versorgungskataster für städtische Liegenschaften nach Energieträgern, Einsparpotenzialen und Sanierungsstand angelegt werden soll. Die Ergebnisse der Expertenanhörungen sollen anschließend auch unter Berücksichtigung etwaiger Fördermöglichkeiten im Dezernatsausschuss 4 und im Haupt- und Umweltausschuss beraten werden, um das weitere Vorgehen festzulegen. Der Top 6 wäre neu formuliert wie folgt. Der Stadtrat weist die von ihm in die Gremien der Stadtwerke Trier, AÖR und GmbH entsendeten Mitglieder an, die Strategie der SWT hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung in Klammern Strom und Wärme, Klammer zu, und emissionsfreien Mobilität weiter zu unterstützen und die Ziele von Zero Trier 2033, und jetzt kommt die eigentliche Änderung, im Sinne von Punkt 5, strategisch zu adaptieren und in die Umsetzung zu bringen.
Das war's. Vielen Dank, Frau Hill. Das war nun mal wichtig, dass der gesamte Text transparent ist. Dann gehe ich zur Abstimmung und bitte Sie um Ihr Votum. Wir ändern es nochmal ab, aber im nächsten Leben sind wir perfekt. Danke. So, jetzt brauche ich nochmal das Ergebnis. Ich war kurz abgelenkt. Ja, das heißt, damit es korrekt ist, müssen wir nochmal neu abstimmen, sagt mein Sitzungsdienst. Ich bitte Sie deshalb nochmal um Ihr Votum. So, ich schließe die Abstimmung bei 36 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 8 Enthaltungen. Damit wurde mit großer Mehrheit zugestimmt. Erlauben Sie mir noch ganz kurz das Schlusswort. Wir haben jetzt für unsere 3% und für die Mitarbeitenden bieten wir jetzt eine digitale Fortbildung zum Thema Energiesparen in kommunalen Gebäuden an. Ich darf Sie darüber informieren, dass das Jobcenter für die Menschen, die dort Leistung beziehen, verstärkt Energieberatung anbietet. Ich gehe davon aus, Frau Gabes, dass Sie das für die Grundleistungsbezieher in der Stadtverwaltung auch machen, in der Vorbereitung. Und wir werden mit Fachleuten zusammen mit dem offenen Kanal eine Sprechstunde anbieten, um alle Fragen rund um Energie beantworten zu können, zusammen mit der Verbraucherzentrale und auch Energieberatern. Das vielleicht als Hinweis, was wir tun können im Sinne von Beratung. Vielen Dank für dieses klare Ergebnis. Und dann gehe ich zum nächsten Tagesordnungspunkt. Und hier ist angekündigt, dass Herr Weiß, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, dazu sprechen will. Und Herr Weiß, ich nehme Sie dann auf die Liste, aber zunächst die Mitglieder des Stadtrates. Jetzt passt's. Ich bitte Herrn Schleimer.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. In einer immer älter werdenden Gesellschaft wird das Thema Pflege eine immer größere Rolle spielen. Aber es ist nicht nur ein Thema für ältere Menschen, von pflegebedürftig betroffen zu sein oder zu werden, ist nicht allein vom Alter abhängig. Pflegebedürftig zu werden ist in vielen Fällen auch nicht planbar. Und gerade dann, wenn es plötzlich passiert, sind viele Betroffene und ihre An- und Zugehörige erst einmal ratlos. Was bedeutet Pflegegrad? Welche Leistungen stehen mir überhaupt zu? Welche Unterstützung gibt es? In dieser Situation den Überblick zu finden, ist nicht so einfach. Und genau dort setzt die Arbeit der Pflegestützpunkte an. Und wir sehen, der Bedarf an Beratungen bei diesen Themen ist hoch. Deshalb bedauern wir als SPD-Fraktion, dass für den vierten Pflegestützpunkt kein neuer Träger gefunden werden konnte. Das können wir uns als Stadt auf Dauer nicht leisten und deswegen möchten wir heute die Stadt in Verantwortung nehmen und den vierten Stützpunkt in kommunaler Trägerschaft einrichten. Der von den Linken eingebrachte Ergänzungsantrag einer Evaluation ist durchaus sinnvoll und deshalb übernehmen wir ihn auch in den Grundantrag. Bei dem zweiten Punkt des Antrags geht es um die Gemeindeschwester Plus. Die Gemeindeschwester Plus startete vor 7 Jahren als Projekt in 9 Modellregionen in Rheinland-Pfalz und die Idee war ein präventives und gesundheitsförderndes Beratungs- und Vernetzungsangebot für hochbezagte Menschen zu schaffen, die noch keine Pflege brauchen. Die Gemeindeschwester Plus besucht die Menschen zu Hause, sie berät sie kostenfrei zu ihren individuellen Situationen und geht auch Fragestellungen zu gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Themen an, zur Wohnsituation, zur Mobilität, eben all das, was hochbezagte Menschen betrifft. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung, DIP, hat das Modellprojekt evaluiert. Ergebnis: Hochbezagte Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich mit dem Angebot sicherer, informierter und wertgeschätzt. Der Koalitionsvertrag der rheinland-pfälzischen Ampel sieht vor, die Gemeindeschwester Plus nun flächendeckend auszubauen und überall einzusetzen. Davon sollen und davon wollen wir auch in Trier profitieren. Beide Punkte, die Fortsetzung des vierten Pflegestützpunkts und die Einführung oder die Initiierung einer Gemeindeschwester Plus hier in Trier, sind auch wichtige Anliegen des Seniorenbeirates. Und auch lokale Pflegeinstitutionen haben uns bei einer Veranstaltung unserer Fraktion in diesen beiden Forderungen bestärkt. Bereits vor 2 Jahren hat der Seniorenbeirat einen Vorstoß gemacht, dass das Sozialdezernat das Programm nach Trier holen soll, um von dem erfolgreichen Modellversuch zu profitieren. Damals sprachen Sie, Frau Bürgermeisterin, davon, dass man andere Schwerpunkte in der Seniorenarbeit festlegt und dass es bei der Umsetzung der Gemeindeschwester Plus in Trier Hürden gäbe, die nur schwer zu überwinden seien. Bei diesen Hürden wollen wir Ihnen als Stadtrat heute helfen. Wir bitten alle Fraktionen deshalb um Zustimmung zu unserem gemeinsamen Antrag. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Schleimer. Dann Herr Buchmann, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, liebe Gäste, Beratung ist tatsächlich wichtig und ein zentrales Element und deswegen war es für uns selbstverständlich, diesen Antrag mit zu unterstützen, weil es wichtig ist, dass sowohl die älteren Menschen als auch deren Angehörige in die Lage versetzt werden, möglichst lange, möglichst selbstständig und möglichst zu Hause leben zu können. Eine der wesentlichen Lektionen aus der Pandemie war wohl, dass es für sehr viele Familien ein Albtraum war, dass ihre Angehörigen nicht mehr besucht werden konnten, dass sie teilweise einsam und alleine gestorben sind, weil es nicht mehr möglich war, kurz vor dem Tod noch einmal einen Besuch zu machen, weil die Einrichtungen nicht mehr betreten werden durften. Gerade vor dieser Erfahrung, die für sehr viele Menschen in Deutschland wirklich schlimm, manchmal sogar traumatisierend war, wird deutlich, wie wichtig es ist, ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Und es ist eine wesentliche Voraussetzung auch für die Würde der zu pflegenden Personen, dass man sich eben so um sie kümmern kann, dass sie eine Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben weiter erhalten. Viele Menschen wenden sich zurzeit ab von der Pflege, suchen sich andere Tätigkeitsfelder, weil sie die Zustände als nicht mehr zumutbar empfinden. Man kann auch andersherum die Frage stellen, ist es für die zu pflegenden Menschen zumutbar, wenn selbst die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Probleme mit der Zumutbarkeit haben. Deshalb war es für uns immer ein Anliegen, ambulante Versorgung, vorstationären Aufenthalten, Selbstständigkeit in der Gemeinschaft statt die Notwendigkeit, in ein Pflegeheim ziehen zu müssen. Dabei können Pflegestützpunkte helfen, dabei können auch Gemeindeschwestern helfen. Das wird alles nicht reichen, das ist uns sehr wohl bewusst, aber es sind eben wesentliche Schritte für mehr Selbstständigkeit, für mehr Teilhabe, gerade auch im Alter. Und deswegen unterstützen wir diesen Antrag, aber auch verbunden mit dem Appell, darüber zu reden, was wir noch tun müssen, um genau das zu erreichen, was wir eigentlich haben wollen, nämlich dass alte Menschen in Würde leben können, mitten in der Gemeinschaft mit einem großen Maß an Teilhabe am gesamten Leben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Buchmann. Dann Herr Leineweber.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Rat, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Ja, hier sitze ich und kann nicht anders, will auch nicht anders, als mich aus voller Überzeugung heraus für diesen Antrag auszusprechen für die CDU-Fraktion. Es ist letztendlich auch der Umgang mit älteren Menschen, woran man erkennt, wie eine Gesellschaft funktioniert, ob sie funktioniert und wie sie tickt. Und hier stehen wir alle, glaube ich, in einer gemeinsamen Verantwortung und Verpflichtung. Nicht zuletzt gehören wir alle übermorgen, morgen zu diesen älteren Menschen und sind auch auf diese Unterstützung angewiesen. Letztendlich ist es auch mein berufliches Umfeld, was mir diese Dringlichkeit auch tagtäglich zeigt. Der Sozialdienst unseres Hauses hat mir noch mal kürzlich bestätigt, wie eng die Personaldenke eben auch im ambulanten Bereich ist, im pflegerischen Bereich, im stationären Bereich ist, sodass kaum noch Angebote, pflegerische Angebote zu finden sind und der Beratungsbedarf aufgrund eben des Personalmangels immer höher wird. Zudem fehlt oft auch das soziale Umfeld, was als Unterstützung in Frage kommen könnte, um ältere Menschen eben in diesem Bereich auch zu unterstützen. Von daher ist es unerlässlich, dass der Pflegestützpunkt wieder in Aktion treten kann, dass die Menschen wieder dort beraten werden können. Und genauso ist es unerlässlich, dass wir auch uns um die Gemeindeschwester bemühen und diesen Antrag entsprechend stellen. Letztendlich ist es auch ein Zeichen, ob es uns gelingt, Trier auch als lebens- und liebenswürdige Stadt gerecht zu werden, sodass Menschen auch im Alter hier gerne leben. Vielleicht ein Hinweis, wir profitieren in dieser Sache gerne auch von dem
Landesprogramm der Koalition. Ein kleiner Hinweis, der Begriff Gemeindeschwester ist zwar nachvollziehbar, weil es diese Gemeindeschwester auch in der Tradition schon sehr viel früher schon mal gab. Nichtsdestotrotz sollte der Begriff nicht zu einer Einschränkung der Bewerberlage führen. Vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken, ob der doch sehr geschlechtsspezifische Begriff Gemeindeschwester nicht vielleicht auch den einen oder anderen Bewerber davon abhalten könnte, in einem sowieso schon sehr engen Personalbereich sich von einer Bewerbung abhalten lassen. Also das würde ich noch mal gerne mitgeben, hier auch kreativ zu sein. Schließen möchte ich mit dem Dank an alle, die bereits jetzt schon im Bereich der Pflege beraten und diesen schweren Dienst am Menschen, aber auch an der Gesellschaft vollziehen, und Ihnen allen Kraft wünschen, nicht zuletzt auch dem Seniorenbeirat, der sich für diesen Antrag mit ausgesprochen hat und sich engagiert. All diesen Menschen gilt unser Respekt und unsere Wertschätzung, und diese Wertschätzung sollte sich auch im Abstimmungsverhalten widerspiegeln. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Leineweber. Herr Lamberti, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, sehr geehrte Damen und Herren, angesichts der alternden Bevölkerung ist jede Investition in die Pflegeinfrastruktur zu begrüßen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen wie die Pflegestützpunkte oder die Gemeindeschwester Plus, weil sie es ermöglichen, dass Menschen länger in ihrem eigenen Zuhause gepflegt werden können. Das entlastet den Staat personell und materiell und ist auch für die Betroffenen in aller Regel die bessere Lösung. Daneben würden wir uns weitere Unterstützung für die häusliche Pflege wünschen. So beispielsweise ein Landespflegegeld, wie es die AfD-Landtagsfraktion bereits vorgeschlagen hat, mit dem auch die Pflege durch Angehörige aufgewertet und stärker anerkannt werden könnte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Lamberti. Dann Herr Gilles. Herr Gilles, bitte. Sie müssen noch mal bitte drücken. Die ist aber rausgefallen. Ich warte gerade. Also war das ein technisches Problem, Frau Hildebrandt, oder hat Frau Görgen Ihre Wortmeldung zurückgezogen? Frau Görgen, Sie müssen entschuldigen, ich sehe Sie nicht hinterm Bildschirm.
Ich habe jetzt nicht zugehört, weil ich mich ein wenig erregt habe. Ja. Darf ich jetzt reden? Okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Stadtvorstand, liebe Zuschauerinnen und Gäste, liebe demokratischen Kolleginnen. Die Linksfraktion unterstützt den vorliegenden Antrag der SPD, CDU und der Grünen, der auf eine akute Mangelsituation in Trier reagiert. Wir hatten 4 Pflegestützpunkte, die als wohnortnahe Anlaufstelle pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen beraten, unterstützen und bei der Organisation der Pflege behilflich waren. Die Linke findet, 4 sind bei weitem nicht genug. Leider ist der Stützpunkt in der Engelstraße weggebrochen, wie wir jetzt schon mehrfach gehört haben, und trotz Ausschreibung konnte kein neuer Träger gefunden werden. Wo liegen wohl die Gründe hierfür? Die Zuständigkeiten wurden innerhalb der 3 verbleibenden umstrukturiert, und auch der Pflegestützpunkt Schweiß kann vorübergehend als Anlaufstelle genutzt werden für die Menschen in Erhang und Künz. Dass Trier selbst die Trägerschaft für den ausgefallenen Stützpunkt übernehmen soll, finden wir sinnvoll und notwendig und werden diesem Antragspunkt zustimmen. Die Fachkräfte der Pflegestützpunkte machen sich ein Bild über den Hilfe- und Pflegebedarf sowie über die Wohnsituation der betreffenden Person. Dazu sind Hausbesuche notwendig und erarbeiten für jeden Menschen einen individuellen Hilfeplan. Die Betroffenen entscheiden selbst, welches der verfügbaren Angebote sie in Anspruch nehmen möchten. Das kostet aber Zeit. Bei der Zuständigkeit für 19 Ortsbezirke bedeutet das zum Beispiel in meinem Ortsbezirk Pfalze bei 14% über 60-Jährigen und 19% über 70-Jährigen, dass die Zuständigkeit für mindestens 1150 Menschen im Bereich Gesundheit und Pflege gewährt sein muss. Rechnen wir das Ganze mal hoch auf die ganze Stadt, da kommen wir auf rund 26.000 Menschen, die über 60 Jahre alt sind und die bei Bedarf in einem der vier Stützpunkte Unterstützung und Beratung einholen mit individuellem Hilfeplan und Hausbesuche. Das ist kaum zu schaffen. So finden wir und unserer Meinung nach bräuchte Trier mindestens ein oder zwei Stützpunkte mehr, damit niederschwellige Beratungsangebote und Hausbesuche, so wie vom Konzept her vorgesehen, auch stattfinden können. Weil der Anteil älterer Menschen in Trier ausgesprochen hoch ist, wünschen wir uns die Ergänzung des vorliegenden Antrags. Wir danken den antragstellenden Fraktionen, dass unser Ergänzungsantrag übernommen wurde und wir damit Mitantragsteller sind. Zur Gemeindeschwester Plus. Ja, unter Gemeindeschwester, also da stimme ich Herrn Leineweber zu, ist ein Begriff, den ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, und die Personalisierung war damals eine ganz andere. Da war tatsächlich eine Gemeindeschwester für einen Ortsteil, für ein Dorf zuständig. Nichtsdestotrotz finden wir die Idee und den Antrag.
Bitte nochmal drücken.
Sehr sinnvoll und stehen auch hinter diesem Antragspunkt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir bitten alle anderen Fraktionen, die nicht auf dem Antrag stehen, um Zustimmung.
Vielen Dank, Frau Görgen. Ich darf ergänzen, dass der Ergänzungsantrag eine Evaluation beinhaltet und das wurde übernommen. Gut, jetzt aber Herr Gilles, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher hier und zu Hause. Viele von den hier Anwesenden werden die Situation aus eigener Erfahrung oder aus ihrem unmittelbaren Umfeld kennen. Der Gesundheitszustand eines nahen Angehörigen, seien es die Großeltern oder Eltern, verschlechtert sich nach einer schweren Erkrankung oder einem Unfall. Und es stellt sich dann häufig die Frage, können Sie weiter in Ihrer angestammten Umgebung wohnen bleiben oder nicht? Sie brauchen plötzlich Unterstützung beim Haushalt, bei den täglichen Besorgungen oder der Körperpflege. Viele ältere Menschen wollen verständlicherweise in ihrer angestammten Umgebung wohnen bleiben. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, dass man eine wohnortnahe und zeitnahe Beratung erhält. Eine Beratung bieten die Pflegestützpunkte im Trierer Stadtgebiet. Dort findet eine Beratung zu den zentralen Fragen statt, etwa zu möglichen Unterstützungsangeboten, Finanzierungsmöglichkeiten und auch Leistungsübernahme durch die Pflegeversicherung. Bei einem Standort eines Pflegestützpunktes ist die Trägerschaft, wie wir ja heute Abend schon häufiger gehört haben, ausgelaufen. Da ist es folgerichtig, dass die Stadt Trier, wie im Antrag vorgesehen, die Trägerschaft dieses Standortes übernimmt, damit diese Lücke wieder geschlossen werden kann. Ebenso befürworten wir auch den Antrag zur Aufnahme in das Landesprogramm Gemeindeschwester Plus, das die Arbeit der Pflegestützpunkte ergänzt. Wir stimmen daher gerne zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Gilles. Dann habe ich die nächste Wortmeldung von Frau Probst. Frau Probst, bitte.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Plötzlich Pflegefall. Was ist zu tun? An wen kann ich mich als pflegender Angehöriger wenden? Wo erhalte ich Hilfe? Welche Anträge für finanzielle Unterstützung sind notwendig? Welche Hilfsangebote passen für den zu pflegenden Angehörigen in der Regel? Wichtig, das wurde eben auch schon mehrfach erwähnt, die ambulante Pflege zu Hause im eigenen Heim sollte immer der Pflege im Seniorenheim vorgehen und man sollte es versuchen, so lange wie möglich dort die Angehörigen zu pflegen. Ich habe es selbst auch erlebt und auch gemacht. Wichtig aber ist bei aller Hilfe, sie muss zügig kommen, denn daher... Da ist der Wiederausbau des vierten Pflegestützpunktes sinnvoll, sodass wir hier die Kapazitäten wieder erhöhen können. Wichtig aber aus unserer Sicht, und das wurde Ihnen ja auch schon im Rat besprochen, dass wir es aus dem Deckungshaushalt begleichen sollten, denn ansonsten weiten wir unseren Haushalt wieder aus und das sollte auf jeden Fall gewährleistet sein. Zur Gemeindeschwester Plus, das befürworten wir auch, dass wir dort den Antrag mit einreichen. Ich werde oftmals als Ortsvorsteherin auch von Senioren gefragt oder von Angehörigen, ob es ein Besuchsangebot gibt, einfach nur mal, um zu sprechen mit den Angehörigen beziehungsweise mit den zu pflegenden Personen. Und ich denke mal, das ist ein Angebot und wenn wir da in das Programm mit aufgenommen werden, ist das eine wichtige Ergänzung zu den Pflegestützpunkten, die wir haben. Vielen Dank, wir stimmen dem Antrag zu.
Vielen Dank, Frau Probst. Dann habe ich jetzt zwei Vorsitzende von unseren Beiräten. Als erstes Herrn Weiß für den Seniorenbeirat, dann Herrn Dahm für den Beirat für Menschen mit Behinderung. Herr Weiß, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Meine sehr verehrten Damen und Herren vom Stadtvorstand und vom Stadtrat. Pflege, und das ist ja in Ihren Wortbeiträgen deutlich geworden, ist schon ein ganz, ganz wichtiges, eines der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber ein Feld, was nicht unbedingt in der Kommune entschieden wird, sondern in aller Regel in Berlin, eventuell noch in Mainz, also vom Bund, vom Land. Umso schöner ist es, und da freut es mich auch als Vorsitzender des Seniorenbeirats, dass der Stadtrat sich heute um bestimmte Teilaspekte kümmert, indem die Anträge eingegangen sind, indem darüber entschieden wird. Denn Pflege findet nun mal in der Gemeinde, vielleicht in unserer Stadt, auch statt. So, wir haben zwar wenig Entscheidungsmöglichkeiten, aber die, die gegeben sind, sollten auch genutzt werden. Das freut mich also sehr. Ich muss schon sagen, das war ja etwas, wo wir gesagt haben, prima. Dieser Tage, jetzt komme ich dann zu dem Antragsinhalt, dieser Tage vor zwei Wochen etwa hatte ich einen Anruf von einer sehr agilen Seniorin von 87 Jahren, die mir zunächst so ein paar körperliche Beeinträchtigungen geschildert hat, die aber hier nicht wichtig sind. Sie hat an einer Tagung in Bitburg teilgenommen und hat dann bei uns im Beirat, in der Beiratsgeschäftsstelle angerufen und fragte mich, wie kann es denn sein, da in der Verbandsgemeinde Arzfeld gibt es Gemeindeschwester Plus, aber in Trier gibt es das nicht. Ich konnte ihr dann vermitteln und versichern, erstens, der Seniorenbeirat hat sich schon länger mit dem Problem beschäftigt. Er hat Anfang Mai in seiner Sitzung einstimmig, also mit allen Fraktionsvertretern und allen übrigen Vertretern, beschlossen, die Sozialdezernentin, die Frau Garbes, zu bitten, mit dem Wort nachdrücklich sogar versehen, sich um eine baldige Aufnahme in das Landesprogramm zu bemühen. Ja, und das hat dazu geführt, wie ich jetzt wahrgenommen habe, dass zunächst die SPD-Fraktion, dann die übrigen Fraktionen, die sich dem angeschlossen haben, das auch in den Stadtrat einbringen. Das freut mich natürlich als Vorsitzender und für den gesamten Beirat sehr. Und wie ich Ihren Wortmeldungen entnommen habe, wird es ja sicherlich sogar eine sehr eindeutige Abstimmung geben. Auch zu dem Thema Pflegestützpunkte hatten wir uns mehrfach intern geäußert. Wir haben es in der Pflegestrukturkommission geäußert und auch sonst und haben festgestellt, es kann eigentlich nicht sein, dass hier ein ganz wichtiges Beratungsinstrument weggefallen ist, dass es wegfällt, weil ein Träger sich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in der Lage sieht. So sind wir genau auch darüber sehr froh, dass es in diesem Antrag berücksichtigt worden ist, dass die Zahl der Pflegestützpunkte wieder auf die ursprüngliche Zahl zurückgeführt werden soll. Alles in allem kann ich Ihnen sagen, wenn Sie diesem Antrag zustimmen und wir haben ja das Signal erfahren, hier in Ihren Redebeiträgen, dass Sie das sicherlich tun werden, dann ist das nicht nur für mich als Vorsitzender eine Freude, das wäre zu wenig. Dann können Sie sagen, dann können Sie wirklich zu Recht damit nach Hause gehen, dass Sie sagen, damit haben wir allen älteren Menschen in der Stadt Trier einen großen Dienst erwiesen, einen Gefallen getan. Sie werden es Ihnen danken. Und so danke ich Ihnen jetzt, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Weiß. Ja, Herr Dahm.
Guten Abend. Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich Ihnen zwei Fälle schildern möchte. Und ich glaube, das deutlich macht, was die Pflegesituation für Menschen mit Behinderung in Trier im Moment bedeutet. In sehr unschöner Regelmäßigkeit schlagen bei mir im Büro Menschen die Hände über dem Kopf zusammen und wissen nicht mehr ein und aus, werden zerrieben zwischen Zuständigkeiten, zwischen Krankenkasse, Sozialamt, Rentenkasse, und man kann sich nicht vorstellen, was da Menschen zugemutet wird. Eine Anfang 60-jährige Frau meldet sich bei mir, weil sie die Pflege ihrer Schwester übernehmen muss, weil beide Eltern innerhalb von 3 Monaten gestorben sind, beide Mitte 80. Es gibt keinen Pflegedienst, es gibt auch keine Kurzzeitpflege. Die Frau muss ihren Wohnsitz von Köln verlegen, notgedrungen. Eine 60-jährige Mutter ruft mich an, ihr Sohn, 32, Opfer eines Verkehrsunfalls, eine Querschnittslähmung im 5. Brustwirbel. Das heißt, schwer pflegebedürftig, die Frau findet keinen Pflegedienst. Und die Aussage ist immer die gleiche, ja, wir haben niemanden. Auch das Arbeitgebermodell hilft oft nicht weiter, weil für einen Stundenlohn von 12 Euro finden Sie niemanden, der auch nachts oder frühmorgens Pflege übernimmt. Vor allen Dingen nicht, wenn es komplexe Fälle sind. Die Not ist in vielen Fällen sehr groß, und das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, nicht auf der Landes- oder auf der Bundesebene gelöst werden kann. Wir brauchen Menschen, die in die Pflege einsteigen. Wir brauchen eine Struktur, die die Bürger und Bürgerinnen entlastet. Und da hilft es nicht zu sagen, ja, die Berliner und die Mainzer müssten das jetzt verändern. Nichtsdestotrotz sind wir sehr froh über diesen Antrag. Ich bedanke mich da wirklich ausdrücklich für. Aber mir lag auch sehr daran, klarzumachen, dass das ein Schritt ist, aber dass wir noch viel Luft nach oben haben. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dahm. Also danke an beide Vorsitzenden für Engagement und auch Ihre klaren Statements. Frau Gabes, jetzt gibt es 2 Fragen. Sie wollten operativ, inhaltlich noch was sagen. Und das Zweite ist, wie kriegen Sie das finanziert, sowohl operativ als auch stellenmäßig? Frau Gabes, bitte.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße diesen Antrag auch außerordentlich, das vorweg. Zum Sachstand der Gemeindeschwester Plus kann ich Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass die Antragstellung bereits in Vorbereitung ist, und das haben wir diesen Monat schon erledigt. Und die notwendigen Gespräche mit dem Land wurden bereits im Juni geführt. Die umfangreichen Antragsunterlagen werden derzeit einschließlich der Konzeption im Rahmen der Pflegestrukturplanung im Fachamt bearbeitet und mit der Pflegestrukturkommission final abgestimmt. Die zeitliche Schiene wurde ebenfalls mit dem Ministerium bereits vorab abgesprochen. Will sagen, das Ding ist auf Schiene. Und ich glaube, Herr Weiß nickt gerade, das freut ihn auch. Mich freut es auch. Zum Sachstand der Pflegestützpunkte. Sie haben es eben schon erwähnt. Eigentlich stehen Trier aufgrund der Einwohnerzahl 4 Pflegestützpunkte zu. Wir hatten auch bis vor einer gewissen Zeit 4 Pflegestützpunkte. Jetzt ist aber ein Pflegestützpunkt seit längerer Zeit nicht mehr personal besetzt durch die Träger. Es besteht eben aufgrund der Förderung die Möglichkeit, dass die tatsächlich von der Kommune auch besetzt werden können. Hier gibt es aber nur in Anführungsstriche eine 80-prozentige Personalförderung. Und darum geht es auch. Wenn wir jetzt den Antrag beschließen, muss ich natürlich auch sagen, wie können wir es finanzieren. Das kann ich finanzieren, wenn wir 80% Förderung bekommen im Haushalt 22. Ich habe in meinem Dezernat leider immer mehrere unbesetzte Stellen. Insofern habe ich da Kompensationsmöglichkeiten. Das dürfte kein Problem sein. Auch das würde ich dann begrüßen. Und insofern glaube ich, steht dem rechtlich auch nichts entgegen, dass wir diesen Antrag positiv entscheiden. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Gabes, für die Klarstellung. Das heißt, die Stellen werden aus Ihrem Stellenbestand erstmal zur Verfügung gestellt, und das operative Budget reicht auch für 22. Das Budget. das Budget. Es kommt ja auch noch operatives Budget dazu. Ja? Gut, danke für die Klarstellung. Frau Probst hat da ja auch schon darauf hingewiesen. Dann habe ich keine weiteren Wortbeiträge und bitte Sie um Ihr Votum. Es ist dann ein gemeinsamer Antrag plus Linke. Gut, nicht, dass wir wieder zweimal abstimmen müssen. Danke. Schließe die Abstimmung bei 47 abgegebenen Stimmen. 47 mal Ja, kein Nein, keine Enthaltung. Vielen Dank. Dann rufe ich den Top 2.5 auf, Wohnbau, Politik und Stadtplanung, Trier bezahlbar für alle erhalten. Ich gucke auf die Redeliste. Herr Teuber, bitte.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, Trier muss bezahlbar für alle erhalten bleiben und deswegen müssen wir in eine strategische Wohnbau Stadtplanung noch stärker einsteigen, was das Thema Bezahlbarkeit von Wohnen angeht. Wir haben schon zahlreiche Anträge hier auf unsere Initiative hin im Stadtrat beschlossen, zuletzt die 33%-Quote auf neuen öffentlichen Baugrund. Das ist sicherlich auch wichtig, dass wir jedweden Schritt tun. Und bald kommt die Wohnraumzweckentfremdungssatzung, lieber Herr Britten, dann hinzu. Und auch das ist eine kleine, aber auch kleine Schrauben sind im großen Rädchen dann wichtig, um die Bezahlbarkeit von Wohnraum zu erhalten. Und wir als SPD-Fraktion sehen diese Bezahlbarkeit arg gefährdet. Und wir begründen das unter anderem auch damit, dass die Wohnraumbedarfsanalyse, die 2022, also ganz frisch vorgestellt wurde von der Stadt, unter anderem Folgendes aussagt. Und ich zitiere da mal aus der Studie, die das GEWOS-Institut erstellt hat für die Stadt. Laut dieser Studie ist nicht einmal jede zehnte Wohnung öffentlich gefördert und damit in der Definition im bezahlbaren Wohnraumsegment angesiedelt. Nicht einmal jede zehnte. Das heißt, es sind genau genommen 3.335 Wohneinheiten und das entspricht 8% des Trierer Mietwohnungsmarktes. Da könnte man auch sagen, das ist schlecht, aber kann man vielleicht gerade noch so mit leben. Wir müssen natürlich gleichzeitig erkennen, dass der Mietspiegel deutlich gemacht hat, dass die Mietpreise um 25% in den letzten 5 Jahren in Trier gestiegen sind. Und das heißt, die Spanne zwischen den unter 4 Euro und den deutlich über 12 bis 14 Euro liegenden Neubauten ist extrem groß. Deswegen gelten wir zu Recht und wurden gerade auch noch mal von der Bundesregierung als angespannter Wohnungsmarkt eingeschuft und das auch vom Land im Dezember letzten Jahres noch einmal per Verordnung bestätigt. Der Ausblick, den diese Studie für uns als Stadträte und Stadträtinnen hier liefert, muss aber umso mehr besorgen. Denn wenn wir uns die Belegungsbindung anschauen, von diesen 3.335 sind das 2.000, die in der unteren Einkommensgruppe sind, die also besonders gefährdet sind von Armut. Und davon sollen und werden, wenn wir nichts tun, in nur 8 Jahren nur noch 660 übrig bleiben. Das heißt, wir werden nur noch 660 öffentlich geförderte Wohneinheiten haben für die untersten Einkommensgruppen. Und das in einer Stadt, die als Großstadt für alle bezahlbar und Heimat bleiben soll. Das können, das wollen wir, das dürfen wir nicht akzeptieren. Wir müssen dem strategische Elemente weiter entgegensetzen. Und in dem Sinne ist unser Antrag zu verstehen. Wir appellieren an die Bundesregierung, dass die Kommune auch noch mehr Stellschrauben haben kann. Und das ist unter anderem ein wirksam rechtlich gestärktes kommunales Vorkaufsrecht. Wir haben an unserer geografischen Lage keine beliebigen Möglichkeiten auszuweiten. Ja, es gibt sogar Mehrheiten, die eine Ausweitung explizit verhindern, wie wir hier leider feststellen mussten. Wir brauchen ein Vorkaufsrecht. Wir wollen auch nochmal hier festhalten, dass wir gemeinsam das bezahlbare Wohnen als strategisches Ziel des Stadtrates festhalten. Und wir wollen konkrete Aufträge mit diesem Antrag geben, den die Verwaltung bearbeitet, um in der gemeinsamen Gruppe Wohnen und Arbeiten in Trier den Zusammenhalt der Bevölkerung, wie er im Baugesetzbuch vorgesehen ist, im Sinne einer Enthaltungssatzung möglichst auch festzuhalten. Denn die Vielfalt dieser Stadt macht sie lebens- und liebenswert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Täuber. Herr Kretzer.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ist ein wichtiger Schritt für den Erhalt des sozialen Wohnungsraums in Trier, wobei ich mir natürlich nach dem ersten Halbsatz nach dem kommunalen Vorkaufsrecht stärken noch den anderen die Anfügung gewünscht hätte und die Kommunen mit den entsprechenden Mitteln auszustatten, um diesem Vorkaufsrecht nachzukommen. Das wäre natürlich dann die entsprechende Konsequenz, die logische, weil ich weiß natürlich auch nicht, wie wir als Kommune da das finanzieren können. Was auch noch fehlt, wir wollten aber keinen Änderungsantrag jetzt hier einbringen, weil das müssen wir an anderer Stelle dann nochmal besprechen. Wir müssen auch darüber reden, dass die Bindungsfristen für den geförderten Wohnraum verlängert werden. Wenn wir öffentliches Geld da reinstecken, dann sollte natürlich auch die Öffentlichkeit noch länger davon profitieren können. Das ist eine Sache, die dann mit Land und Bund, mit den entsprechenden Förderbanken und mit dem Gesetzgeber hier zu bereden sind. Was Sie, Herr Täuber, bei Ihrer Rede nicht bedacht haben, die 600 Wohnungen, ja, die kommen, aber wir haben ja auch einen Zubau an gefördertem Wohnraum, der in den nächsten Jahren, noch dazukommt. Und es gibt Bestrebungen, die jetzt noch nicht in der Studie drin sind von Wohnbauträgern, auch hier nochmal mehr Geld in die Hand zu nehmen, weil das im Moment noch der einzige Markt ist, bei dem Wachstum und auch Gewinn für die Wohnungsunternehmen zu erwarten ist, wenn man in den geförderten Wohnungsbau mit diesen Konditionen der Förderbanken reingeht. Von unserer Seite gibt es eine klare Unterstützung für diesen Antrag, weil wir nämlich der Meinung sind, wir müssen mit den Baugebieten, die wir haben, auskommen und wir müssen schauen, dass wir den günstigen Wohnraum so sichern, dass wir nicht dafür weitere Versiegelung der Landschaft und der Umwelt brauchen. Und dieser Antrag ist genau der richtige dafür, um da voranzukommen. Vielen Dank dafür und wir bitten da auch um Unterstützung für den Antrag der Kollegen der SPD. Danke.
Vielen Dank, Herr Kretzer. Frau Albrecht.
Wohnbaupolitik und Stadtplanung, Trier bezahlbar für alle erhalten. So lautet der Antrag unserer Kolleginnen und Kollegen der SPD-Stadtratsfraktion. Das ist ein Anliegen, dem wohl jeder zustimmen kann, so auch wir von der CDU-Stadtratsfraktion. Ja, auch wir sehen die Notwendigkeit, wie es in dem Antrag formuliert ist, den Anteil an bezahlbarem Wohnen, insbesondere durch die Stärkung von gefördertem, preisgebundenem Wohnraum am Trierer Wohnungsmarkt planerisch zu berücksichtigen und strategische Wege zu gehen, die dies sicherstellen. Ein Ansinnen, das wir teilen. Auch dem Prüfantrag hinsichtlich einer Erhaltungssatzung können wir uns anschließen. Dass wir die Stadtverwaltung beauftragen, diesbezüglich die relevanten, ich zitiere auch wieder aus dem Antrag, rechtlichen Möglichkeiten zu überprüfen und Vorschläge für eine strategische Wohnbaupolitik und Stadtplanung Triers zu unterbreiten, auch dagegen ist nichts einzuwenden. Was nicht unsere Zustimmung findet, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der enge zeitliche Rahmen, der hier gesteckt wird. Selbst wenn die strategische Arbeitsgruppe Wohnen und Arbeiten in Trier schon einberufen wurde und sicherlich nicht untätig war, ist es unserer Meinung nicht ganz angebracht, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause zu beantragen, dass die Vorlage nach den Sommerferien erarbeitet sein soll. Wir bitten daher, den Termin zur Vorlage im Stadtrat nach hinten zu verschieben. Und noch eins, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Wir wissen, dass auch wir schon Resolutionen, Appellen an die Landesregierung und Bundesregierung hier in diesem Gremium zugestimmt haben, deren Wirkung durchaus fragwürdig war. Wir sind uns wohl alle einig, das hat hauptsächlich Symbolcharakter. Wir regen daher an, dass generell über das Einbringen solcher Appelle im Ältestenrat überfraktionell miteinander geredet wird. Aber auch dieser nett gemeinte Hinweis ändert nichts an unserer grundsätzlichen Haltung zu diesem Antrag. Die CDU-Stadtratsfraktion stimmt ihm zu. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Albrecht. Ich frage jetzt direkt nach, es war ein Hinweis zum Termin. Gibt es von der SPD-Fraktion hier direkt eine Rückmeldung an Frau Albrecht?
Ja, vielen Dank für die wohlwollende Rede und die Unterstützung. Ich will das Wohlwollen zurückgeben und wenn die Bitte über die CDU-Fraktion in stellvertretend für die Verwaltung gemacht wird, dann weiß ich ja noch nicht, wie die Verwaltung das sieht. Nichtsdestotrotz gebe ich recht und will noch einmal widersprechen, Jutta, diese Arbeitsgruppe hat leider noch nicht einmal getagt. Und das ist auch der Grund, warum wir September geschrieben haben, denn wir haben im Dezember letzten Jahres diesen Antrag gestellt, gemeinsam beschlossen, dass diese Gruppe tagen soll und wir haben Juli und da ist jetzt schon sehr viel Zeit vergangen. Und wir können uns aber darauf einigen, dass wir vielleicht sagen, dass wir jetzt den Appell gemeinsam haben an die Verwaltung, dass diese Arbeitsgruppe vielleicht im September das erste Mal tagt und dann gemeinsam im zweiten Halbjahr sich diesen Fragen widmet. Und ich glaube, dass wir dann einen Weg haben. Ich will aber festhalten, es duldet keinen Aufschub. Und ich muss schon monieren, dass ein Antrag, der eigentlich in diesem Jahr umgesetzt sein sollte, wie der Stadtrat das beschlossen hat, denn Ende des Jahres sollte die Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorstellen, dass der leider offensichtlich von der Verwaltung nicht so unterstützt wird, wie das notwendig wäre.
Jetzt frage ich Herrn Ludwig, ist September realistisch, Herr Ludwig?
Wir sind jetzt schon gleich in der Sommerpause, bis September sind die Ferien. Also ich würde mich gerne anstrengen, das so schnell wie möglich zu machen. Wenn es nicht September ist, Herr Teuber, wie wäre es mit, wenn wir im Oktober das auf jeden Fall vor den Herbstferien haben?
Ich habe ja gesagt, wir wollen, also die Grundführung liegt ja im Dezernat 1 dieser Arbeitsgruppe, weil die ist ja im Haushalts- und Finanzausschuss angesiedelt und die anderen arbeiten hinzu. Das heißt, wenn wir uns darauf verständigen, dass diese Arbeitsgruppe im September das erste Mal wenigstens tagt und sie im zweiten Halbjahr diese ganzen Fragen dann bearbeiten, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
So, ich glaube, jetzt hören wir auf mit, es geht nicht um Feilschen, der Hinweis ist richtig. September die erste Sitzung, aber die Zuarbeit aus den Fachdezernaten muss natürlich auch leistbar sein. Herr Ludwig strebt es an, die Zuarbeit bis September hinzubekommen. Formulieren wir es jetzt mal so. Okay, danke. Dann habe ich noch drei weitere Wortmeldungen, und zwar Frau Görgen, Herrn Schneider und Frau Probst. Frau Görgen.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, lieber Stadtverstand, liebe Gäste und liebe demokratischen Kolleginnen. Schön, dass die SPD unsere Themen in ihren Anträgen aufgreift und hier in den Stadtrat einbringt. Natürlich stimmen wir als Linksfraktion dem Appell an die Bundesregierung zu. Wer ist nochmal die Bundesregierung? Das kommunalpolitische Vorkaufsrecht widerrechtlich zu stärken, nachdem das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 9. November das Recht auf Vorkauf einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Städte wie München, Hamburg oder Berlin hatten starken Gebrauch vom kommunalen Vorkaufsrecht gemacht, damit die Städte ihre Bewohnerinnen weiter durch Vorkäufe vor Verdrängung schützen können. Braucht es nur eine kleine Gesetzesveränderung, wie sie zum Beispiel das Land Berlin bereits in den Bundesrat eingebracht hat und die Linksfraktion im Mai in den Bundestag eingebracht hat? Ja, wer wählt denn die Regierung? Warum nicht gleich den direkten Draht, liebe SPD-Fraktion, zum Bundestag, ja, wenn ihr auch so großes Interesse an Milieuschutzgebieten habt? Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Trier spitzt sich dramatisch zu. Und wir erleben ebenso wie andere Städte auch Beispiele für Verdrängung von Familien, Geringverdienenden, Rentnerinnen und Studierenden bzw. Auszubildenden. Denn von den bundesweit 13,4 Millionen von Armut betroffenen Menschen leben viele Menschen auch in Trier. Die Linksfraktion hat in der Vergangenheit durch Anfragen zu Mietpreisbindungen, Anträge zur Mindestquotierung des geförderten Wohnraums, Wohnungsbaugesellschaftsanträgen sich für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit eingesetzt, um damit einen nicht profitorientierten Wohnungssektor zu entwickeln. Für den gilt Gemeinwohl vor Rendite und vor allem einmal Sozialbindung, immer Sozialbindung. Schon lange fordern wir die Stadt auf, bei der Stadtentwicklung immer gemeinsam die Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum, Milieuschutz und stadtsoziologische Planungsaspekten zu denken und zu einer prioritären, dezernatsübergreifenden Pflichtaufgabe zu machen, damit endlich Steuerungs- und Monitorungsprozesse einleiten. Die inhaltliche Ausrichtung des Antrags ist zielführend und gut, denn sie legt den Finger direkt in die Wunde der Versäumnisse. Jedoch bleiben die Forderungen, außer in Absatz 3 mit dem Zeitrahmen, uns zu allgemein, zu unverbindlich. Und immer, wie oft bei SPD-Anfragen, ohne konkrete Forderungen und Folgen für die Stadt. Wie so oft wird von der SPD ein soziales Handlungsfeld besetzt, ohne dass es zu notwendigen und eingreifenden konkreten Forderungen kommt und zu Veränderungen führt. Weiterführende Forderungen sind zeitnah und sind jetzt notwendig. Die Linksfraktion behält sich vor, diese in Bälde zu konkretisieren. Aber wie könnten wir diesen Gute-Wohnung-Antrag in Analogie? In Analogie zu dem Gute-Kita-Gesetz nahmen? Wie könnten wir diesen Gute-Wohnung-Antrag ablehnen? Wir stimmen dem Antrag natürlich zu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Frau Görgen. Dann Tobias Schneider, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Linkspartei sagt, mit diesem Antrag wird ihre Politik umgesetzt, dann meint ihr das als Kritik. Die SPD mag es als Lob anerkennen oder als ebenfalls als Kritik. Mich macht es auf jeden Fall hellhörig und lässt mich darüber nachdenken, wie wir damit umgehen sollen. Ja, wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht und ich denke, unsere Positionen in den vergangenen Jahren zu verschiedenen eingreifenden Maßnahmen auf dem Wohnungsmarkt waren eindeutig. Unsere Position hat sich dazu auch nicht verändert. Wir sind weiterhin der Meinung, dass der sinnvolle Weg in Richtung einer Entspannung auf dem Wohnungsmarkt und hier, der wäre, entsprechend genug Wohnfläche, Baufläche zur Verfügung zu stellen. Leider hat sich hier in Trier bisher oder im Trier Stadtrat die Mehrheit dafür nicht gefunden. Wir kämpfen weiterhin dafür, dass das der Weg ist, den wir gehen wollen. Der Antrag hier von der SPD sieht wieder verschiedene Maßnahmen vor, um hier entsprechende Eingriffe durchzuführen. Wir halten das nicht für richtig. Wir halten das, wie gesagt, für den falschen Weg an der Stelle, werden deshalb dem Antrag an der Stelle auch nicht folgen. Insbesondere weitere, jetzt mit der Erhaltungssatzung noch weitere bürokratische Hürden hier einzurichten, die in Zukunft ja auch Investoren gegenüberstehen. Das darf man nicht vergessen. Wir wollen ja auch weiterhin, dass privates Geld eben auch in den Wohnungsbau in Trier fließt. Das halten wir nicht für den richtigen Weg und werden deshalb den Antrag ablehnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schneider. Dann Frau Probst.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Auch mir hat es in den Fingern gezuckt, Tobias Schneider, du hast gerade den Antrag abgelehnt. Ich war auch drauf und dran. Herr Täuber.
Bitte zuhören. Danke.
Ich habe dir eben auch zugehört.
Auch mir hat es in den Fingern gejuckt, ein Gut-Wohnen-Antrag, so wie es Theresa Börgen eben ausgedrückt hat, ein Gutmenschen-Antrag so zu stellen, als wenn das das Allheilmittel wäre. Im einen ist das, das Baulandmobilisierungsgesetz wird ja auch schon in der Verwaltung mit angewandt, bei den Prüfungen, bei Maßnahmen und Bauprojekten, die dort angeführt werden. Und ich denke, dafür brauchen wir die Verwaltung nicht nochmal extra darauf hinzuweisen. Thorsten Kretzer hat eben bei dem Vorkaufsrecht, das ihr angebracht habt, genau gesagt auch, dass die finanzielle Unterstützung kommt. Und zwar vom Bund. Wir müssen das Konnexitätsprinzip genauso auf Bundesebene durchsetzen für die Zukunft. Und da sind praktisch, oder seid ihr ja praktisch in der Regierung, die das mit anbringen können. Nichtsdestotrotz, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und wir haben ja schon einige Schritte getan in diese Richtung. Wir werden aber nicht umhinkommen, aufgrund der Problematik, die wir eben jetzt schon, die ich in meinem vorherigen Beitrag schon beschrieben habe, dass wir so viel bzw. so günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen können, wegen den Lieferzeitenverzögerungen, dem schnellen Ausbau von Maßnahmen, Sanierungsmaßnahmen und so weiter. Nichtsdestotrotz werden dem Antrag hier zustimmen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Probst. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen und deshalb bitte ich um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 37 Ja- und 6 Nein-Stimmen keine Enthaltung beschlossen. Vielen Dank. Ich rufe Top 26 auf, würde gerne zur Fraktionsvorsitzenden der Linken noch kurz gucken. Sie haben einen Text formuliert, der Stadtrat fordert die Autobahn GmbH auf. Wenn Sie das formulieren, der Stadtrat fordert Herrn Ludwig auf, die Autobahndirektion anzuschreiben, dann sind wir wieder auf dem korrekten Weg. Ja? Und so habe ich es auch interpretiert. Danke. Dann Herr Koster.
Ja, vielen Dank, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Selbstverständlich nehmen wir den geänderten Formulierungsvorschlag sehr gerne auf, wenn dadurch Einvernehmen hergestellt werden kann, damit überhaupt kein Problem. Ich komme inhaltlich zum Antrag. Nämlich seit November 2021 ist der Radweg entlang der Ehranger Moselbrücke für den Radverkehr gesperrt. Der Grund dafür ist neben dem zweifellos schlechten Zustand des Fahrbahnbelags, dass das Geländer mit 1 Meter bzw. 1,20 Meter zu niedrig ist. Gefordert werden 1,30 Meter. Als der Radweg gesperrt wurde, hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH eine Sanierung der Brücke für 2022, also für dieses Jahr, angekündigt. Wie wir jedoch jüngst aus dem Trierischen Volksbund erfahren haben, wird daraus wohl anscheinend leider nichts. Der Beginn der Arbeiten wird sich mindestens bis ins nächste Jahr verschieben. Wir halten das für einen schweren Fehler. Die Moselbrücke Ehrang ist für den Radverkehr die direkte Verbindung zwischen den Trierer Stadtteilen Pfalzel und Ehrang links der Mosel und dem unteren Ufertal sowie Kenn rechts der Mosel. Wer beispielsweise aus Kenn nach Ehrang will, für den verdreifacht sich die Fahrzeit durch die Sperrung. Aus etwa 10 Minuten, natürlich je nach Kondition, wird so eine gute halbe Stunde. Gerade zu Zeiten steigender Spritpreise muss alles getan werden, um den Umstieg weg vom Auto hin zum Fahrrad so attraktiv wie möglich zu gestalten. Einen Radweg über ein Jahr lang geschlossen zu halten, ist daher absolut kontraproduktiv. Wenn die Sanierung für 2022 versprochen wurde, dann erwartet die Öffentlichkeit zu Recht, dass die Sanierung auch 2022 angegangen wird. Wir halten es daher für ein wichtiges Zeichen, dass der Oberbürgermeister oder der Baudezernent diese Erwartungshaltung an die zuständigen Stellen, in diesem Fall an die Autobahn GmbH, formuliert und dabei auch ein möglichst breites Votum des Stadtrats in dieser Frage verweisen kann. Ursprünglich sollte dieser Antrag gemeinsam mit der Fraktion Die Fraktion gestellt werden. Es ist der Kurzfristigkeit in der Kommunalpolitik geschuldet, dass wir es leider nicht mehr geschafft haben, das an die Stadtverwaltung zu kommunizieren. Dennoch bedanke ich mich für die Zusammenarbeit, dass ihr euch diesem Antrag angeschlossen habt und bitte um Zustimmung, breite Zustimmung zu dieser Resolution. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Koster. Da keine weiteren Wortmeldungen da sind, bitte ich Sie direkt um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 36 Ja-Stimmen, 37 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen beschlossen. Herr Ludwig sitzt quasi schon da und formuliert den Brief. Herzlichen Dank, Herr Ludwig. Dann rufe ich den Top 3 auf, D66. den haben wir ja in allen Gremien schon beschlossen. Da bitte ich Sie direkt um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 38 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme, einer Enthaltung beschlossen. Vielen Dank. Top 4, hier geht es nochmal um Gewinnausschüttung. Auf Bitten von Herrn Ludwig ist nochmal nachjustiert worden, minimal. Da es aber ein Weisungsbeschluss war, muss hier nochmal eine Vorlage gefertigt werden. Ich habe jetzt eine Wortmeldung. Herr Hügle.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauende. Im Dezember hatten wir der ursprünglichen Vorlage nicht zugestimmt mit der Begründung, dass wir als Rat nicht in das operative Geschäft der Gesellschaften eingreifen können und letztendlich durch solchen Weisungsbeschluss nicht die Finanzierung und die Finanzkräftigkeit der Gesellschaften schwächen können. Nun ist die EGP in annähernd diesem Weisungsbeschluss gefolgt, so dass es von der Gesellschaft selbst kommt, und so ist es eigentlich logisch, dass eigentlich ist es nicht logisch, dass wir dieser Vorlage zustimmen, weil wir das letzte Mal nicht zugestimmt haben. Aber wenn wir jetzt heute nicht zustimmen würden, würden wir den alten Beschluss von Dezember aufrechterhalten, was unsinnig ist, weil hier wirklich eine vernünftige Vorlage, eine vernünftige Entscheidung von der EGP getroffen wurde. Wir werden also mehrheitlich zustimmen, nichtsdestotrotz werden einige unserer Fraktionsmitglieder sich hierbei enthalten. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Hügle, für die Erläuterung und die Transparenz. Dann bitte ich um Ihr Votum. Es ist noch Bewegung drin, deshalb warte ich ab. Das heißt, bei 30 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme, 6 Enthaltungen beschlossen. Vielen Dank. Top 5, Errichtung eines Sirenennetzes zur Warnung der Bevölkerung. Auch hier 55 Sirenen, 3 sind schon aufgebaut, dank der SWT, weil ganz Deutschland bestellt zurzeit Sirenen. Wir haben es geschafft, mit den ersten 3 anzufangen. Ich bitte um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 35 Ja-Stimmen. Ich schließe jetzt die Abstimmung bei 38 abgegebenen Stimmen. Nein, 39, 38 Ja, keine Nein, eine Enthaltung. Vielen Dank. Top 6 ist zur Kenntnisnahme auf Bitten von Herrn Britten, der das ja in seinem Dezernatsausschuss schon vorgestellt hat. Ich gehe davon aus, dass Sie zur Kenntnis nehmen. Dann komme ich zu Top 7, Neubau der Hauptfeuerwache. Auch das wurde schon in Ausschüssen diskutiert. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir direkt zur Abstimmung übergehen können. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, 39 Ja-Stimmen, kein Nein, keine Enthaltung, einstimmig. Dann kommen wir zu Top 8, Änderung der Hauptsatzung der Stadt Trier. Ich sehe eine Wortmeldung. Herr Heinrich, ich habe damit gerechnet. Ja. Herr Heinrich hat das Wort.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Anwesende und Fernsehende. Zunächst möchten wir bedauern, dass diese Vorlage nicht im Dezernatsausschuss 4 beraten wurde. Nicht wegen der Auflösung der Vergabekommission, sondern einfach mal vorab zu klären, was im Baubeirat überhaupt beraten werden soll, wie oft er sich trifft, inwieweit der Baubeirat bei relevanten Überlegungen und Entscheidungen der Stadtverwaltung überhaupt eingebunden wird. Dies betrifft insbesondere den Umgang mit sich abzeichnenden Kostenüberschreitungen oder Bauzeitenverzögerungen. Sie wissen, dass ich mich ja immer für den Erhalt der Vergabekommission eingesetzt habe. Zwar tagte sie nicht öffentlich, doch machte sie für uns Stadtratsmitglieder Vergabeentscheidungen transparent, bewies gerade bei Beauftragungen von freiberuflichen Leistungen, die nicht immer an die Mindestbietenden erfolgen, deren breite Streuung an unterschiedliche Büros. Mehr als einmal wurden Vergabevorschläge der Stadtverwaltung nach kritischen Nachfragen geändert, die Verwaltung um Nachverhandlungen oder Neuausschreibungen gebeten, wenn vollkommen überhöhte Preise angeboten wurden. So hat auch diese Vergabekommission mit dafür gesorgt, dass auch hier und da auch mal Kosten eingespart werden konnten. Wenn unsere Fraktion heute dieser Vorlage zustimmt, dann im Vertrauen darauf, dass wir bei der ersten Sitzung des Baubeirates genau festlegen, über welche Bauentwicklungen wir informiert und welche Sachverhalte uns dargelegt werden. Auch wenn der Baubeirat, wie es in der Vorlage heißt, lediglich dem Informationsaustausch dient und keine Entscheidungskompetenz hat, so wäre es doch wünschenswert, wenn die Stadtverwaltung bei kniffligen Vorgängen den Baubeirat nicht nur nachträglich informiert, sondern dessen Beratungsergebnisse in ihre Entscheidungen einfließen lässt, genauso wie das eigentlich auch nicht öffentlichen Teil der Ausschusssitzungen im Dezernatsausschuss 4 ist, wenn es um Abweichungen von Bebauungsplänen geht oder sonstigen Dingen. Da beschließen wir ja auch nicht, sondern die Verwaltung holt da ein Stimmungsbild ein, und das ist auch eine sehr gut funktionierende, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber darüber müssen wir dann reden, wenn es um die Definierung der Arbeit dieses Bauberates geht. Die Auflösung der Vergabekommission und die Gründung eines Bauberates kann ja durchaus auch als Chance gesehen werden. Als Chance, die Beratungsfolgen von Stadtratsgremien zu verringern und die Verwaltungsmitarbeiter zeitlich zu entlasten, wenn sie nicht wie bisher in mehreren Ausschüssen die gleichen Vorträge halten müssen. Ich denke mal, das ist ein Weg, da müssen wir auch mal in die Zukunft schauen und gucken, was wir da verbessern können. Und da wäre es, denke ich, auch gut, wenn das in einem Diskussionsaustausch zwischen Stadtverwaltung und Stadtrat vor sich ginge und nicht, wie vielleicht jetzt hier, dass dieser Austausch nicht vorab erfolgte und wir jetzt im Vertrauen auf die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, mit dem Stadtvorstand hier dieser Vorlage zustimmen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Heinrich, auch ganz persönlich. Herr Britten und Herr Ludwig haben Ihnen ja zugesichert, dass die Fachkompetenz der Ausschussmitglieder genutzt werden soll und muss. Es hat einen Mehrwert, aber ich brauche es nicht wiederholen, der Vergabeausschuss, so wie er hier in Trier war, entsprach nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben. Danke für Ihren Wortbeitrag. Das eine schließt das andere nicht aus. Und ich gucke auf die beiden Dezernenten. Zugesagt. Und wenn es dann Nachbesserungen gibt, Sie kriegen wieder einen Kaffee bei mir. Dann würde ich sagen, gehen wir doch zur Abstimmung. Ich bitte um Ihr positives Votum. Und zwar jetzt erst Nummer 1. Da brauchen wir eine einfache Mehrheit. Und Nummer 2 auch. Und für die Nummer 3, deshalb muss ich einzeln abstimmen, brauche ich die Mehrheit der gesetzlichen Zahl. Ist ein bisschen kompliziert. Und deshalb, Frau Hildebrandt, ja, das habe ich im Haushaltsausschuss auch so gemacht. Also 1 und 2 würde ich zusammenfassen und bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 38 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen einstimmig beschlossen, 1 und 2, dann rufe ich die Nummer 3 auf und wie gesagt, da brauche ich die Mehrheit der Gesetzlichen und bitte hier auch um Ihr Votum. Ich stelle fest, 37 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen. Damit haben wir die Mindestzahl von 29 Ja-Stimmen erreicht. Damit ist die Änderung beschlossen. Herzlichen Dank für diesen konstruktiven Beitrag. Dann gehe ich zu Top 9, Grundsatzbeschluss zur Entwicklung der GVS. Auch das haben wir ausführlich diskutiert. Ich bitte Sie hier direkt um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 40 Ja-Stimmen eine Enthaltung einstimmig. Herzlichen Dank. Ich würde an der Stelle an die Bürgermeisterin übergeben und der OB macht mal 5 Minuten Pause. Frau Gabes.
Dann sind wir bei Top 10. Das ist die Vorlage 229 aus 22. Errichtung eines Mehrgenerationen-Bewegungsparcours auf der Sportanlage Trier-Tarforst. Bedarfs- und Grundsatzbeschluss. Hier sehe ich niemand auf der Redeliste. Dann bitte ich um Ihr Votum. Mit 42 Ja-Stimmen, keine Enthaltung und 0 Nein-Stimmen einstimmig. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Top 11. Ja. Zu Top 11, Fortschreibung des Konzepts Inklusionshilfen an Trierer Schulen. Das ist die Vorlage 225-1 aus 22. Hier sehe ich Herrn Buchmann und Frau Görgen auf der Redeliste. Und wie ich jetzt mitgeteilt habe, bekommen habe, will Herr Dahm, der Beauftragte für Menschen mit Behinderung, auch sprechen. Dann fange ich mal mit Herrn Buchmann an.
Liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktionen, liebe Gäste, inklusive Schule ist eine Schule für alle, in der alle Kinder gemeinsam und unabhängig von besonderen Stärken und Schwächen und eben auch von Behinderungen gemeinsam lernen. Von diesem Ideal, das wir als Grüne immer vertreten haben und auch weiterhin vertreten werden, sind wir in der Bundesrepublik Deutschland im Allgemeinen und leider auch, wie eine Studie der Bertelsmann Stiftung bestätigt hat, im Land Rheinland-Pfalz noch sehr weit entfernt. Und auch das muss ich akzeptieren als Mitglied einer der Regierungsfraktionen im Mainzer Landtag. Das heißt, das, was wir hier tun, ist, das zu kompensieren, was an anderer Stelle leider nicht so geregelt ist, wie es gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention wünschenswert wäre, nämlich eine Teilhabe von allen Kindern, und zwar in einem inklusiven Regelschulsystem, in dem sie dann auch entsprechend ihren besonderen Bedarfen gezielt gefördert und unterstützt werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es sich um eine Behinderung im rechtlichen Sinne handelt oder um eine andere Hürde. Eine Stadt, die sich im Haushaltsnotstand befindet, wird diese Schwächen nicht kompensieren. Und insofern begrüßen wir und unterstützen dieses Konzept weiterhin. Wir haben das von Anfang an getan und sagen auch sehr deutlich, in einem Schulsystem, wie wir es jetzt halt derzeit haben, ist es auf jeden Fall ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass eben nicht ein exkludierendes Element einer Inklusionshilfe neben einem Kind steht, sondern dass die Inklusionshilfen tatsächlich den Blick für die gesamte Klasse haben, dass die gesamte Klasse Teil des Inklusionskonzeptes ist und dass eben mehr als nur ein Kind davon profitiert, sondern eine Gemeinschaft von Lernenden. Das fanden wir gut und das finden wir weiterhin gut. Dass man sich immer mehr Geld wünscht, als man hat, wenn man Schulden hat wie die Stadt Trier, ist auch offensichtlich. Deshalb haben wir auch nach langen Diskussionen nicht beantragt, das Budget gegebenenfalls insgesamt anzuheben. Was wir aber gelernt haben ist, und das ist ein Problem, dass wenn das Geld ausgegeben ist, verplant ist und es kommt ein weiteres Kind, dass dieses Kind dann nicht mehr Teil dieses Konzeptes sein kann, sondern wenn alles durchgeprüft ist, wenn alles ausgeschöpft ist, dann hat das Jugendamt mehrfach gesagt, dann werden die Eltern angehalten, einen individuellen Antrag zu stellen und dann bekommt das Kind zwar eine Hilfe. Das stimmt aber nach dem alten System, nicht nach dem neuen System. Die Eltern müssen einen gesonderten Antrag stellen, über den dann natürlich entschieden wird. Also wir befürchten an dieser Stelle nicht, dass einem Kind am Ende nicht geholfen wird. Aber es geht darum, dass wir sozusagen in der Situation sein können. Und ich kann nicht vorhersagen, ob das passiert, dass es aber Kinder in Trier gibt, die genauso gerne von dem Konzept profitieren würden und die das nicht dürfen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn dieser Fall eintritt, wenn also nachweislich, und das ist für uns wichtig, wenn nachweislich, und das wird in der Regel auch vorübergehend sein, der Bedarf höher ist als das, was im Budget steht, dann bitte die Kinder doch nicht ausschließen, sondern trotzdem in das Konzept lassen, selbst wenn das bedeutet, dass man vorübergehend das Budget überschreitet. Das ist der Sinn dieses Antrages, um ein klein bisschen Flexibilität zu geben und die Eltern, die es unter Umständen ohnehin nicht so leicht haben, nicht dann noch auf einen besonderen Weg zu anstatt das Kind auf dem guten Weg innerhalb des Konzeptes zu lassen. Deshalb der Änderungsantrag. Der Oberbürgermeister hat darauf hingewiesen, dass er nur dann funktioniert, wenn er die Formulierung enthält, durch deckungsfähige Mittel des Haushalts des Jugendamtes. Das ist die geltende Rechtslage. Insofern können wir das gerne als Ergänzung nochmal zur Klarstellung, dass es sich innerhalb des geltenden Rechts bewegt, aufnehmen. Das ist aber aus unserer Sicht tatsächlich der rechtliche Normalfall. Also insofern übernehmen wir diesen Vorschlag aus dem Ältestenrat gerne, um die Rechtssicherheit hier herzustellen. Wir werden der Vorlage zustimmen und hoffen, dass unserem Änderungsantrag auch andere zustimmen werden.
Vielen Dank, Herr Buchmann. Als nächste Rednerin habe ich Frau Albrecht.
Ja, sehr geehrte Frau Dezernentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es ganz kurz machen für unsere Fraktion. Wir finden, dass wirklich gerade zu dieser Vorlage ausführlich diskutiert worden ist in den entsprechenden Dezernatsausschüssen. Wir stimmen der Vorlage zu, werden aber dem gemeinsamen Ergänzungsantrag von Bündnis 90, die Grünen und Linksfraktion nicht zustimmen. Es stellt sich uns zum Beispiel die Frage, wenn von der zeitweisen Überschreitung des Budgets die Rede ist, von welchem Budget ist da eigentlich überhaupt die Rede? Ist das Haushaltsbudget gemeint oder das Budget der Träger? Dann finden wir es ehrlich gesagt auch nicht angebracht, dass man es den Trägern überlassen sollte, dass sie ihr Budget eigenständig überschreiten. Also da haben wir schon Probleme mit. Es gäbe noch viele andere Gründe, aber was unterm Strich bei uns rauskommt, die CDU-Fraktion wird dem Änderungsantrag der Grünen und der Linken nicht zustimmen.
Vielen Dank, Frau Albrecht. Dann Herr Teuber.
Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen. Warum finden wir dieses Konzept verdient eine Fortführung und hat sich als auch qualitativ bewährt. Zum einen nimmt es eben die gesamte Gruppe in den Blick und nicht nur den Einzelnen oder die Einzelne, die Förderbedürftigkeit nachgewiesen hat. Es ist wichtig, dass die Gesamtheit der Gruppe inklusiv miteinander arbeitet und Inklusionshelferinnen und Helfer da auch unterstützend einwirken und dass auch in die Schulgemeinschaft eine stabile kontinuierliche Arbeit erfolgen kann. Und das ist sowohl für die Schulgemeinschaft als auch vor allem für diejenigen, die diese Hilfe brauchen, wichtig. Und das ist ein weiterer Vorteil von diesem Konzept, dass man eine Stabilität hinbekommt, weil man Planbarkeit über 3 Jahre hat. Diese Planbarkeit schafft bei den Trägerinnen und Trägern die Möglichkeit, langfristige Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Und das wird nicht mehr dazu führen, dass wir einen so großen Wechsel und Volatilität in der Besetzung der Stellen haben, wie wir es vor dieser Konzeptzeit nämlich hatten und dann teilweise alle 4 bis 6 Wochen neue Menschen finden mussten, die teilweise dann auch damit überfordert waren und dann auch erstmal mit vertrauensbildenden Maßnahmen so lange beschäftigt waren, dass sie dann auch andere Arbeiten nicht genügend machen konnten, bei allen Bemühungen, die diese Personen sehr wohl im Mittelpunkt ihres Tuns hatten. 2 Vorteile, die ich an dieser Stelle also herausstellen möchte. Und der dritte, ja, den darf man auch sagen, ist auch ein haushalterischer. Denn wir erinnern uns schon auch an die großen Herausforderungen im Sozialdezernat, das einen sehr großen Haushalt besitzt, aber auch Schwerpunkte zu setzen. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass es eine Leistung durchaus auch mit haushalterischem Hintergrund hier gewährt wird und wir eben das nicht zu einer Sparauflage gemacht haben, sondern Qualität mit haushalterischem Anspruch verbinden konnten. Und da möchte ich Ihnen, Frau Gabes, und dem Jugendamt allen voran Carsten Lang auch herzlich dafür danken, weil ich glaube, das zeigt auch, dass die Herausforderungen bewältigt werden können, die wir miteinander uns hier immer wieder auch teilweise hart in der Sache, aber sehr verbindlich im Thema dann auch gegenseitig miteinander diskutieren. Warum unterstützen wir eben nicht den Änderungsantrag der beiden Fraktionen? Das liegt genau an der Sache, die ich gerade einerseits beschrieben habe. Wir müssen und wollen dieses Konzept auch in seiner Bewährtheit weiterhin tragen lassen. Und es gibt einen Rechtsanspruch jeder Bürgerin, jedes Bürgers. Es braucht also nicht den Zusatz, dass wir noch mehr Geld dafür einstellen, wenn es benötigt wird. Denn wir können jederzeit und müssen sogar als Stadtverwaltung dieser Person den Rechtsanspruch gewähren, ohne dass wir hier eine Ausweitung der Mittel machen. Und ich glaube, dass Frau Bürgermeisterin ja gleich auch noch was zu diesem Änderungsantrag sagen wird und auch aus wahrscheinlich ähnlichen Gründen Skepsis hat, ob dieser Änderungsantrag wirklich zielführend ist. Ich glaube, wir sollten die Trägerinnen und Träger und mit ihren Mitarbeitenden dahingehend ernst nehmen, dass sie diese Leistung erbringen können, die dort ausverhandelt wurde. Und zwar im besten Sinne derjenigen, für die sie arbeiten. Und das sind die Betroffenen, die diese Hilfe bekommen. Und deswegen wollen wir das auch mit unserer Zustimmung zu diesem Konzept ausdrücken und sind gleichwohl uns sehr bewusst, dass sehr sozial herangegangen wird und bei jedem Rechtsanspruch, der darüber hinauskommt, natürlich dem auch Rechnung getragen wird und der auch gewährt wird. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Täuber. Frau Görgen.
Liebe Bürgermeisterin, lieber Stadtverstand, liebe Gäste und liebe demokratischen Kolleginnen. Das Konzept an Trierer Schulen, Inklusionsfachkräfte, vor 3 Jahren implementiert, jetzt evaluiert und heute Abend wird es fortgeschrieben. Wir danken Frau Mann für die Evaluation und das Engagement bei der Fortschreibung. Aber eine Prozessbeteiligung bei der Entwicklung und Erstellung der Vorlage, die in den Ausschüssen rege diskutiert und in wichtigen Teilaspekten auch hinterfragt wurde, wäre wünschenswert gewesen und hätte manche Fragen erübrigt und Kritikpunkte, die zum Teil bis heute noch bestehen, zu einer Klärung führen können. Die Linksfraktion steht natürlich grundsätzlich hinter dem Gesamtkonzept der schulischen Inklusionsfachkräfte und begrüßt dessen Fortschreibung. Aber folgende Änderungs- und Kritikpunkte wollen wir dennoch nicht zurückhalten. Zum Beispiel Punkt 1. Wie wir der Vorlage selbst entnehmen können, wurde 2019 für die Vergabe an freie Träger kein Ausschreibungsverfahren durchgeführt, sondern die Zuordnung der Schulsozialräume zu einzelnen Trägern der freien Jugendhilfe erfolgte vor dem Projektstart 2019, das ist ein Zitat aus der Vorlage, auf der Grundlage eines Interessenbekundungs- und Antragsverfahrens. Zu Interessenbekundungsverfahren schreibt die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände in einem juristischen Ratgeber. Interessensbekundungsverfahren begegnen uns zunehmend häufiger, um geeignete Interessenten bereits im Vorfeld des eigentlichen Auswahlprozesses oder der Kooperationsverhandlungen ausschließen zu können. Also ich sage das ja nicht, ich zitiere nur aus einem Ratgeber. Eine öffentliche Ausschreibung hätte nach Meinung der Linksfraktion stattfinden müssen, damals 2019, damit den für alle gleichen vorgegebenen Ausschreibungskriterien eine Bewerbungssituation entstanden wäre, die einen Vergleich und eine Bewertung der Bewerbungen letztendlich die Auswahl der freien Träger für das Konzept Inklusionshilfen transparent gemacht hätte. Das ist nicht geschehen. In der Inklusion jahrzehntelang erfahrene Träger bleiben weiterhin unberücksichtigt. Und auch in der Fortschreibung hat keine erneute oder die Chance einer Ausschreibung stattgefunden. Eine unabhängige Teilhabeberatung beim Wechsel von der Kita zur Schule oder von der Schule zu weiterführenden Schulen ist ganz besonders für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen notwendig, damit sie sich unabhängig von Konzepten und schulfachlichen Beratungen, Beratungen des Sonderdienstes Eingliederungshilfe oder der systemischen Inklusionsfachkräften an den Schulen vorab unabhängig über ihre Rechte sowie
über die auf das Einzelkind zugeschnittenen individuellen Teilhabe- und Unterstützungsmöglichkeiten unabhängig informieren können. In Trier wird eine unabhängige Teilhabeberatung angeboten, jedoch ist sie mit keinem Wort im Konzept erwähnt. Dann sind wir, ich muss jetzt schnell mal, ich sehe, die Zeit rennt, also wir sind gegen den Einsatz, auch den begrenzten Einsatz von Nicht-Fachkräften. Und dann bin ich jetzt sehr, sehr froh am Ende meiner Rede, dass Wolf die Begründung... Die Evaluation hat gezeigt, lieber Sven, dass es Zeiten gibt, in denen der festgestellte individuelle Bedarf, die Fallzahlen, so hoch sind und nicht gedeckt werden konnten. Und wir stimmen hier über das Budget des Inklusionskonzeptes ab und über nichts anderes. Und das ist festgelegt. Und wir... Die Grünen und die Linksfraktion wollen für solche festgestellten Spitzenzeiten einfach die Möglichkeit einer befristeten Aufstockung haben. Hast du das jetzt verstanden? Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Görgen. Dann gebe ich jetzt Herrn Dahm das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, Aufgaben und Rechte des Beirates der Menschen mit Behinderung. Sie sollen den Stadtrat und seine Gremien beraten und unterstützen und werden als Träger öffentlicher Belange betrachtet. Warum lese ich Ihnen das vor? Es gab in meiner langjährigen Amtszeit, glaube ich, noch keine Vorlage, mit der ich so viel Zeit verbracht habe und die mich so frustriert hat. Das hat seine Gründe und das werde ich Ihnen gerne kurz erläutern. Es geht um die Teilhabe von behinderten Kindern am Bildungssystem. Das hätten wir gerne mit der Verwaltung früh beraten. Und wir hätten auch gerne geraten. Aber das war, also wenn ich sagen würde, es ist schlecht gelaufen, dann ist das schon sehr euphemistisch. Ich zitiere Ihnen aus einem Brief an Herrn Leiber, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Der Hinweis, dass man unsere Argumente diskutiert, könnte man als Gutsherrenart bezeichnen. Sehen Sie mir diese polemische und emotionale Ausdrucksweise nach. Sie ist auch dem Gefühl geschuldet, dass man uns nicht besonders ernst nimmt. Wir erwarten nicht, dass unsere Sichtweise immer gefolgt wird, aber wir erwarten, dass man sich mit uns an einen Tisch setzt und offen und ergebnisorientiert diskutiert. Damit zu der Metaebene und zu dem, was ich mir mal von der Seele reden wollte und musste. Worum geht es in der Vorlage? Es geht in wesentlichen Dingen um 4 Punkte, die wir für relevant halten. Das eine ist die Frage der Kommunikation. Uns ist aufgefallen, und ich kriege diese Rückmeldung sowohl aus den Schulen als auch von den Eltern, dass es vielen Eltern nicht klar ist, wie die Systematik des neuen Modells ist. Auch nach 3 Jahren noch nicht. Gut, wir hatten Corona dazwischen, da war vieles unklar. Aber ich denke, wir müssen die Kommunikation deutlich verbessern. Und man muss den Eltern auch die Alternativen aufzeigen. Es hilft nicht, die Eltern darauf zu verweisen, dass man als Verwaltung nicht mehr zuständig sei. Die Transparenz. Wir müssen die Transparenz verbessern, dass Eltern wissen, wer, wann, in welchem Umfang das Kind versorgt. Da hakt es, das sind zum Teil Anlaufschwierigkeiten, das gebe ich gerne zu, aber es sind auch strukturelle Probleme. Wir müssen abgrenzen, sauber abgrenzen, was ist die Aufgabe der systemischen Arbeitskraft und was ist die Aufgabe des Jugendamtes. Das Jugendamt darf diese Fürsorgekompetenz und Verantwortung nicht outsourcen. Ich glaube, das war auch nicht beabsichtigt, aber das war am Anfang schon schwierig, dass Eltern zu mir gekommen sind und haben gesagt, wir kriegen kein Hilfeplangespräch. Und das, man hat uns zugesagt, dass das abgestellt wird und dass das verbessert wird. Ein weiterer Punkt ist das sogenannte Poolen. Wenn man den Bedarf von zwei Kindern mit einer Kraft deckt, ist das grundsätzlich erstmal gut. Das unterstützen wir auch. Ich habe an der Entwicklung dieses Konzeptes aktiv mitgearbeitet. Ich finde das nach wie vor gut. Die Gründe sind ja bekannt. Aber wir stoßen an Grenzen. Wir stoßen an Grenzen dann, wenn Kinder einen umfänglichen Versorgungsbedarf haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen, und dass man dieses eine Kind alleine beaufsichtigen muss und dass man da nicht noch ein anderes dazustellen kann. Das hat haftungsrechtliche Gründe, aber im Wesentlichen und hauptsächlich pädagogische. Und diese Grenzen muss man akzeptieren. Und da hilft es nicht zu sagen, ja, die Eltern können ja dann einen Einzelantrag stellen. Das läuft dem System entgegen. Ich finde das auch nicht gesund für das System. Das betrifft das sogenannte Wunsch- und Wahlrecht. Ich habe immer großen Wert darauf gelegt, dass das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern nach SGB nicht angetastet wird. Und es steht auch so im Konzept. Das bedeutet aber, dass man den Eltern auch klar sagen muss, sie haben das Wunsch- und Wahlrecht. Dass es nicht sein kann, dass die Information gegeben wird, man kann keine Einzelanträge mehr stellen. Wir haben das jetzt so lange rauf und runter diskutiert, ich glaube, viele Schulen und Eltern wissen das jetzt auch. Aber ich habe auch Protokolle gesehen von sogenannten runden Tischen, wo das dann nicht mehr klar war, dass man durchaus einen Einzelantrag stellen kann. Was hätten wir Ihnen geraten? Wir hätten Ihnen geraten, dafür zu sorgen, dass gesichert ist, dass kein Unterrichtsausfall mehr bei Kindern mit erhöhtem Aufsichts- und Förderbedarf entsteht. Wir hätten Ihnen geraten, den Bedarf von Kindern, die eine vollumfängliche Einzelbetreuung benötigen, nicht mehr zu poolen. Wir hätten geraten, das Sozialraumbudget flexibel zu gestalten, damit Über- und Unterdeckungen ausgeglichen werden können. Ich habe nur noch zwei Sätze, Dankeschön. Wir hätten geraten, dass eine konstruktivere und offenere Kommunikation mit den Schulen und Eltern gepflegt wird. Wir erkennen durchaus an, dass in Punkt 6 der Vorlage die zusätzlichen 200.000 Euro pro Jahr zur Unterdeckung bzw. zur Vermeidung von Unterdeckung in den Förderschulen eingestellt wurden. Aber wir haben uns schon gefragt, warum man das nicht von Anfang an gemacht hat und warum man diese Offenheit nicht gezeigt hat. Aber manchmal haben Beratungen ja auch ein positives Ergebnis. Wir hätten Ihnen nicht geraten, wie Sie heute abstimmen sollen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dahm. Und vielen Dank, dass Sie mich auch immer wieder in diese fachlichen Diskussionen einbeziehen. Frau Gabes würde sich kurz dazu äußern und dann gehen wir zur Abstimmung.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, grundsätzlich habe ich herausgehört, dass Sie diese Vorlage begrüßen und dass Sie auch den Systemwechsel, den wir vollzogen haben, begrüßen. Herr Dahm, wir haben mit allen Schulen ständig und wiederholt im Austausch gestanden und wie Sie sehen, ist auch die Vorlage 225-1 insofern geändert worden, wie sie ursprünglich war. Das ist aufgrund der Beratung auch mit Ihnen erfolgt. Darüber freue ich mich sehr, dass es auch gelungen ist, Ihre Kompetenz hier mit einzubringen. Kein Kind wird nicht mit Hilfe versorgt, wenn es Hilfe braucht. Es sind ja hier mehrere Aspekte angesprochen worden, zum Beispiel das eine, dass eben man Eltern, wo eben ein Kind besonders auffällig ist und wenn man denkt, das Budget oder die veranschlagten Stunden würden nicht ausreichen, denke ich, sollte man ohnehin sprechen
weil hier kann es auch sein, dass ein Kind mit dem System, was wir hier vorschlagen, dass diesem Kind nicht geholfen werden kann und man da genau hinschauen muss, ob es andere Hilfen bedarf. Selbstverständlich ist ein Spielraum, und das, wenn Sie die Vorlage aufmerksam lesen, haben die Träger einen gewissen Spielraum, auch diese Hilfe flexibel einzusetzen, und zwar genau temporär, nämlich dann, wenn es erforderlich ist. Es kann vorkommen, dass Kinder mit diesem System nicht zu erfassen sind, und dafür ist das Gespräch im Jugendamt erforderlich, und dann muss geschaut werden, ob man diesem Kind mit einer anderen Hilfe oder sogar einer Aufstockung in diesem Falle weiterhelfen kann. Das werden wir tun, das müssen wir tun, es ist eine Pflichtaufgabe, der wir uns nicht entziehen, und das kann ich hier garantieren. Insofern glaube ich, dass diese Inklusionsvorlage wirklich ausreichend ist und gut ist. Noch ein ganz kurzes Wort zum Interessenbekundungsverfahren, was von Frau Görgen angesprochen worden ist. Es ist ein üblicher Weg, so vorzugehen im sozialen Bereich. Es gibt hier nicht, wie zum Beispiel im Baubereich, das Einholen von 3 Angeboten oder eine Ausschreibung europaweit, nämlich genau aus dem Grunde, weil es sich hier um vertrauensbildende Maßnahmen handelt. Wenn wir hier jedes Mal wechseln würden, würden die Träger vielleicht wechseln, dann wäre, und das wissen Sie alle, die mit Pädagogik zu tun haben, ein autistisches Kind sehr getroffen, weil gerade dieses Konzept ja dafür stehen soll, dass kein Betreuungswechsel vorkommt oder möglichst wenig Betreuungs- und Bindungsabbrüche erfolgen. Deshalb wollen wir Kontinuität hineinbringen, und es ist durchaus ein übliches Verfahren, so im sozialen Bereich vorzugehen. Das kenne ich seit 10 Jahren oder seit mehr nicht anders. Ja, das war eigentlich das, was ich sagen wollte, und ich denke, wir werden hier jedem Kind gerecht. Und dafür möchte ich auch nochmal ausdrücklich das unterstreichen, dass jedes Kind die Hilfe bekommt, die es braucht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Gabel. Sie sind eingegangen auf die Wortmeldung von Herrn Dahm und Frau Görgen. Frau Görgen, ist okay, wenn Herr Dahm direkt nochmal eine Erwiderung macht und dann Sie, Herr Dahm.
Ja, ich möchte kurz erwidern, beziehungsweise mich bedanken für die Klarstellung. Für die Klarstellung, dass Kinder mit erhöhtem Aufsichts- und Förderbedarf, die einen sehr umfänglichen Bedarf haben, vielleicht von diesem System nicht erfasst werden können und dass wir da Regelungen finden. Das finde ich sehr gut. Das war mir bis jetzt, also es war in der Diskussion immer etwas diffus. Aber dass es jetzt mal klargestellt wurde, finde ich sehr, sehr hilfreich, und danke dafür. Das ist sehr gut.
Vielen Dank, Herr Dahm, für die Rückmeldung. Dann Frau Görgen.
Ja, ich habe ein Problem mit der Abstimmung, weil ich mit einem Punkt der Beschlussvorlage der Stadt Trier ein Problem habe. Und deshalb würde ich gerne getrennte Abstimmung für die Beschlussvorlage der Verwaltung beantragen, weil ich wiederum auch ein großes Problem hätte, der Gesamtbeschlussvorlage, also den anderen Punkten, dann nicht zuzustimmen. Also das ist jetzt eine Bitte
ist ein
an
Antrag
Kolleginnen
auf
und Kollegen, die ja da dann auch zustimmen müssten.
Ja. Ist ein Antrag auf getrennte Abstimmung. Die Reihenfolge ist dann erstmal getrennte Abstimmung. Dann lasse ich den Ergänzungsantrag Bündnis 90 der Grünen mit der Änderung. Danke, Herr Buchmann, dass Sie die Änderung noch formuliert haben. Und dann gehen wir zum Grundantrag. Wenn es eine Mehrheit gibt, getrennte Abstimmung, dann nach den einzelnen Positionen. Erstens, wer ist für getrennte Abstimmung? Eine Sekunde noch für Frau Hildebrand. Jetzt. Ich stelle fest, bei 39 Nein-Stimmen, 6 Ja-Stimmen, einer Enthaltung ist getrennte Abstimmung abgelehnt. Dann lasse ich abstimmen über den Ergänzungsantrag Fraktion Bündnis 90, die Grünen und Linksfraktion mit der verbal formulierten Nachbesserung. Bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, dass dieser Ergänzungsantrag mit 31 Nein-Stimmen bei 14 Ja-Stimmen einer Enthaltung abgelehnt worden ist. Dann gehe ich pauschal zum Grundantrag Top 11 und lasse insgesamt abstimmen und bitte Sie um Ihr Votum. Ich stelle fest, 42 Ja-Stimmen, keine Nein-Stimme, bei 4 Enthaltungen einstimmig. Frau Gabes, damit können Sie loslegen. Vielen Dank. Dann gehe ich zu Top 12. Jetzt haben wir ganz viele Beschlüsse, die in allen Ausschüssen schon diskutiert worden sind. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei Top 12 zu den Auslagerungskosten einfach Ihre Zustimmung erteilen würden. Ich stelle fest, einstimmig bei 43 Ja-Stimmen, kein Nein, keine Enthaltung. Top 13, auch ebenfalls in allen Ausschüssen diskutiert. Auch hier würde ich mich um Ihre direkte Zustimmung, bitten. Es bleibt bei 40 Ja-Stimmen, 41 Ja, kein Nein, keine Enthaltung. Vielen Dank. Damit kann Frau Gabes und Herr Ludwig anfangen, in die Umsetzung zu gehen. Top 14, Einzelspielplatz in Nels Ländchen, hier ein Baubeschluss. Auch hier bitte ich um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 41 abgegebenen Stimmen, 41 Mal Ja, einstimmig. Vielen Dank. Auch hier nochmal St. Adula, Top 15 mit den Auslagerungskosten. Ich bitte hier um Ihr Votum. Ebenfalls einstimmig bei 41 abgegebenen Stimmen. Vielen Dank. Dann Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen der Kita St. Paulin. Auch hier bitte ich um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 41 abgegebenen Stimmen, 39 Ja, 2 Enthaltungen, einstimmig. Top 17, Städtebauförderung, Aufstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts. Auch hier bitte ich um Ihre Zustimmung. Bei 41 abgegebenen Stimmen, 40 Ja, eine Enthaltung, einstimmig. Dann Top 18, sozialer Zusammenhalt, Trier-West, über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Ich bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 38 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen einstimmig beschlossen. Top 19, Bebauungsplan Friedrich-Wilhelm-Straße, Wittenbach-Straße. Ich bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 40 abgegebenen Stimmen, 41 abgegebenen Stimmen, 40 Ja, ein Nein, keine Enthaltung. Vielen Dank. Top 20, Änderung des Bebauungsplans zwischen Kreuzweg zum Schlosspark Güterstraße und im Pichter. Ich bitte um Ihre Zustimmung. Ich stelle fest, 41 Ja-Stimmen bei 41 abgegebenen Stimmen, bei 42 abgegebenen Stimmen, es kommt noch eine Enthaltung dazu. Vielen Dank. Top 21, Bebauungsplan BU26 Petrisberg Ost 2, Aufstellungsbeschluss. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Es wurden 43 Stimmen abgegeben, 42 Mal Ja, eine Enthaltung, damit einstimmig. Dann Bebauungsplan Gerti-Spieß-Straße 4, Verlängerung der Veränderungssperre. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 42 Ja-Stimmen und 43 abgegebenen Stimmen, trotzdem mit 42 einstimmig bei einer Enthaltung. Dann kommt der Bebauungsplan, die öffentliche Auslegung der General von Seidel. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 43 abgegebenen Stimmen, einstimmig, kein Nein, keine Enthaltung. Vielen Dank. Top 24, Bebauungsplan, Änderung, neue Stadtmitte, Stadtteilmitte in West, ein erneuter Aufstellungsbeschluss. Ich bitte Sie um Ihr Votum. Bei 43 Ja-Stimmen, keiner Nein und einer Enthaltung, ich korrigiere, bei 44 Ja-Stimmen, keiner Nein-Stimme, einer Enthaltung, einstimmig beschlossen. Top 25, die zweite Änderung, Bebauungsplan, Wisportstraße, Metzerallee. Auch hier bitte ich um Ihr Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 44 abgegebenen Stimmen, 43 Mal Ja, eine Enthaltung, einstimmig. Vielen Dank. Top 26, Beschluss über die Anordnung der Umlegung Zeven, Alte Moneser Straße nach 46 Baugesetzbuch. Ich habe eine Wortmeldung von Herrn Johann. Herr Johann, bitte.
Ja, vielen Dank. Also wir müssen unser Abstimmungsverhalten erklären. Wir werden der Sache nicht zustimmen, weil diese Umlegung ja ein Vorhaben zementiert, welches wir nicht unterstützen. Und die Gründe sind bekannt. In der heutigen Zeit ist das nicht unbedingt mehr eine Sache auf der grünen Wiese, so ein Einkaufszentrum zu planen. Deswegen lehnen wir ab. Danke.
Vielen Dank, Herr Johann, für die Erklärung. Und jetzt bitte ich Sie um Ihr Votum. Ich warte noch eine Sekunde, bis keine Bewegung mehr drin ist. Dann schließe ich die Abstimmung. Bei 31 Mal Ja, 9 Mal Nein und 4 Enthaltungen, damit mit großer Mehrheit beschlossen. Vielen Dank. Top 27, Neubau, Kindertagesstätte, St. Adula. Herr Luttig, nicht übel nehmen, aber irgendwann müssen wir damit fertig werden. Ja? Ich bitte Sie um Ihr Votum.
Das liegt eher im Zimmer.
Ich schließe die Abstimmung bei 42 bei 44 abgegebenen Stimmen, 41 Mal Ja, keine Nein-Stimme, 3 Enthaltungen, damit aber auch einstimmig. Dann Umbau der Wohnung Erdgeschoss im ehemaligen Schulmeisterhaus in Kernscheid, gefördert vom Land. Und deshalb bitte ich auch hier um Ihre Zustimmung. Bei 41 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen einstimmig beschlossen. Ich gratuliere Kernscheid. Dann Top 29, die vorübergehende Herrichtung zweier Kita-Gruppen. Ich bitte auch hier um Ihr positives Votum. Ich stelle fest, 41 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen, damit einstimmig. Top 30, Wohnbauprojekt Domi, überplanmäßige Mittelbereitstellung. Ich bitte Sie um Ihr positives Votum. Ich stelle fest, 42 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, damit einstimmig beschlossen. Dann Top 31, Neubau, Veranstaltungssaal TUFA. Auch hier bitte ich um Ihr positives Votum. Ich schließe die Abstimmung bei 39 Ja-Stimmen, 3 Enthaltungen, keiner Nein-Stimme, einstimmig. Vielen Dank. 32, Baumaßnahme Erweiterung Humboldt-Gymnasium am Standort Augustinerstraße. Auch hier bitte ich um Ihr Votum. Top 32, bitte ich um Ihr Votum. Bei 40 Ja, 41 Ja-Stimmen, einer Enthaltung einstimmig beschlossen. Hier vielleicht der kurze Hinweis, es gab am Freitag einen Wasserschaden, der am Montagmorgen entdeckt worden ist. Aus dem dritten Obergeschoss, aus dem Chemieraum, ist das Wasser bis ins Erdgeschoss geflossen und der Baubereich ist dabei, die Schadensaufnahme zu machen. Es ist ein Versicherungsschaden, so wie es im Moment aber aussieht, ist es nicht möglich, weil die ganzen Decken beschädigt sind und Versorgungsleitungen nach den Schulferien diese Räume schon wieder in Betrieb zu nehmen. Das vielleicht als aktueller Sachstand. Das Leben ist manchmal kompliziert. Dann Top 33, Ertüchtigung des Hochwasserschutzdeichs, rechtes Moselufer. Ich bitte um Ihr Votum.45 Ja-Stimmen, kein Nein, keine Enthaltung, damit einstimmig. Dann der jährliche Zuschuss an die City-Initiative, auch hier bitte ich um Ihr Votum. Bei 43 Ja-Stimmen, 44 Ja-Stimmen und einer Enthaltung einstimmig. Vielen Dank. Dann, was wir auf die Tagesordnung genommen haben, auf Bitten des Dezernenten, Umbau der Touristinformation und des Trierer Infozentrums, gefördert vom Land. Ich bitte um Ihr positives Votum. Ich stelle fest, bei 43 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen einstimmig. Vielen Dank. Top 35, hier ruht das Stimmrecht des Vorsitzenden. Das heißt wieder die übliche Frage, sind Sie mit einer offenen Abstimmung einverstanden? Ich bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 44 Ja-Stimmen einstimmig, offene Abstimmung. Dann kommen wir zu der Abstimmung über die vorgeschlagenen Namen. Ich bitte um Ihr Votum. Ich stelle fest, bei 43 Ja-Stimmen, einer Enthaltung, keinem Nein, beschlossen einstimmig. Vielen Dank. Dann gehe ich über zu den Anfragen, die bei uns eingegangen sind, und zwar Anfrage zum Sachstand geförderte Stellen zur energetischen Zukunft der Stadt Trier. Und Herr Ludwig.
Ja, habe ich gerechnet mit. Die Frage können wir noch nicht schriftlich beantworten. Wir sind dann noch in der Abstimmung. Die Frage ist auch nicht leicht. Ich kann nur einen mündlichen Zwischenbericht geben. Was wurde unternommen, um diese Fördergelder für Trier zu sichern? Die Sanierungsmanagerstellen, die zum 1.8. wir sichern wollen, die haben bisher noch keine Ausweisung im Stellenplan. Und wir haben einen 75-prozentigen Bundeszuschuss, der sollte gesichert sein, muss bis zum 1.8. angetreten sein. Wir haben seit 1. Juli die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Der Antrag ist fertig, wird morgen dem Oberbürgermeister übergeben zum Unterschreiben. Das muss der Oberbürgermeister machen. Dann können wir noch eine 20-prozentige Landesförderung bekommen. Und dann haben wir für anderthalb Stellen haben wir noch 24.000 Euro in 3 Jahren, die wir aus unserem Budget im Dezernat 4 finanzieren können. Damit sollte man die Sanierungsmanagerstellen sichern können. Es liegt noch kein Antrag vor, dass wir das im Stellenplan haben, aber es ist mit dem Dezernat 1, mit dem Amt 10 abgeklärt, dass das ein Jahr möglich ist, ohne dass wir diese Stellen im Stellenplan haben. Die Verlängerung der Klimaschutzmanagerstellen, das muss ein halbes Jahr vorher, das muss jetzt zum Herbst gemacht werden. Der politische Wille des Stadtvorstandes ist, dass das auch geschehen wird. Es gibt aber auch dort noch Hürden zu nehmen. Wir hatten dort die Beschwerde, die sind E12 eingestuft und die ADD verlangt E11. Ich kann nicht sagen, das ist außerhalb meiner Fachdezernentenkompetenz, wie man das klärt. Das muss aus dem Amt 10 mit der ADD geklärt werden. Ja, soweit unser Zwischenbericht. Wir sind dran. Wir versuchen Ihnen das schriftlich so schnell wie möglich zu beantworten. Und vor allem die Sanierungsmanagerstellen ist es uns ein inneres Herzensanliegen, die zum 1. August zu sichern und auf den Weg zu bringen.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Wir haben ja jetzt drei Problemkreise. Erstens, die Bewertung wird von der ADD nicht akzeptiert. Das zweite ist, haben Sie ausreichend Budget? Durch die Fördermittel bleibt ja ein Teil unfinanziert. Das müssen Sie aus Ihrem Bereich zur Verfügung stellen. Und genauso wie bei Frau Gabes, damit wir über das Jahr 22 kommen, dann nicht besetzte Stellen, die nicht besetzt werden können, die können dazu angeboten werden, damit wir 23 unter dann besseren Rahmenbedingungen dann für Stellen kämpfen können. Vielen Dank. Herr Kretzer.
Ja, vielen Dank soweit für die Antwort, obwohl ich mir schon gewünscht hätte, dass wir das zur Ratssitzung ausführlicher bekommen hätten. Dennoch ist die Frage, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das noch nicht im Stellenplan ausgewiesen ist. Haben Sie denn schon die entsprechenden Stellen, sind Sie dabei, die umzuwidmen, weil Sie müssen ja das aus Ihrem Haushalt dann decken, damit wir diese Stellen bekommen, weil das ist ja schon eine Menge an Förderung, die uns da ansonsten durch die Lappen geht.
Also ich habe Schwierigkeiten, Stellen zu streichen. Wo soll ich diese Stellen streichen, in welcher Höhe? Und ich glaube, die Amtsleitung 66 oder die technischen Gebäudeausrüstungsleute, die brauchen wir. Und deshalb brauche ich die Zusammenarbeit mit dem Amt 10 und mit dem Amt 11. Und wenn wir dazu beitragen können, das Budget, diese 24.000 Euro, das ist kein Problem. Aber ich kann nicht alleine hier sagen, ich verzichte jetzt auf diese Stellen. Das kann ich nicht machen.
Herr Ludwig, es geht auch nicht darum zu streichen, es geht nur darum, jetzt zügig anfangen zu können und im Haushalt 23, wo wir mehr Luft haben, dann die dann erforderlichen Stellen genehmigt zu bekommen. Aber Herr Kretzer.
Lieber Herr Ludwig, weil wir heute anscheinend ein bisschen aneinander vorbei reden. Es geht darum, wir haben ja auch Stellen, die dauerhaft nicht besetzt sind. Und es geht darum, diese Finanzmittel, die ja schon eingestellt sind. Und da wollte ich fragen, ob Sie sich darum bemühen, diese dafür zu nehmen, um diese Stellen dann schaffen zu können.
Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben heute Morgen 10.32 Uhr mit dem Herrn Pulm gesprochen, weil das ist nicht meine Aufgabe und das kann ich nicht. Das muss wirklich am 10 muss ich um diese Dinge kümmern. Selbstverständlich, ich glaube, das ist bekannt, dass ich seit langem für diese Stelle kämpfe, weil ich mir viel davon verspreche, dass die Dinge, die wir uns gemeinsam ausdenken, die hier im Stadtrat gewollt sind, Begrünung, Energieeinsparung, kooperative Projekte, dass wir die mit den Sanierungsmanagern endlich umsetzen können. Und deshalb wünsche ich mir und werde alles, was ich dafür tun kann, dass diese Stellen in 14 Tagen dann besetzt werden können.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Das heißt, es geht hier darum, dass Herr Ludwig sagt, was jetzt gewünscht ist. Budget und Stellen sind ja immer zwei unterschiedliche Dinge, die wir hier beachten müssen. Vielen Dank, Herr Ludwig, für Ihre mündliche Beantwortung. Dann kommt die Anfrage der Bündnis 90 Die Grünen und der Linken zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Als Personalhaushälter kann ich sagen, die Stelle steht zur Verfügung. Die wurde etatisiert von der ADD. Also das ist jetzt die Kurzversion. Gibt es aus Ihrer Sicht das Erfordernis, dass jetzt noch ausführlich von Frau Gabes die schriftliche Antwort referiert wird? Frau Görgen? Okay, danke schön. Dann gehe ich zum nächsten Thema. Anfrage zu barrierefreie Radwegverbindung im Kreuzungsbereich Mustorstraße, Konstantinplatz. Ich glaube, Herr Ludwig, das ist Ihr Part.
Ja, das ist unser Part und das ist ein schwerer Konflikt zwischen Radfahrer und Fußgänger, der hier angesprochen wird. Ich fahre auch alles mit dem Fahrrad und daher weiß ich Nullabsenkungen sehr bequem, sehr gut, sehr komfortabel. Und an dieser Stelle ist nach wie vor ein 3 cm abgesenkter Rundbordstein ist vorgesehen. Und wir haben lange, lange diskutiert und heftig diskutiert, machen wir null oder gehen wir in die 3 cm. Nach Abwägung, dort zwischen Dom und Basilika, sind viele, viele Fußgänger. Wir wollen den Fußgängerüberweg, das war auch von vielen ein innerliches Anliegen, den zu erhalten, den haben wir dort. Und Vorrang für den Fußgänger, aus Gründen der Vorrang für den Fußgänger, haben wir uns entschieden im Stadtraum, dass wir uns für den Rundbord ausgesprochen haben. Der wird jetzt eingebaut. Und es ist sehr, sehr sinnvoll, weil die Meerkatze wird auch keine Straße mehr sein, wie im bisherigen Sinne. Wenn das urbane Sicherheitskonzept umgesetzt wird, dann wird dort der Polleranlage sein. Es ist dort Fußgängerzone und es ist ganz wichtig, dort ein Zeichen zu haben, dass der Fußgänger dort Vorrang hat und es keine, auch nicht eine Fahrradautobahn wird. Und deshalb 3 cm kann ich Ihnen auch als Fahrradfahrer sagen, 3 cm, ich bin heute mindestens ein Dutzend Mal über 3 cm gefahren, die sind beim normalen Fahrradfahren kein Problem. Deshalb 3 cm an dieser Stelle.
Vielen Dank, Herr Ludwig. Es gibt keine Nachfrage. Ich weiß aber, dass das Thema nochmal grundsätzlich diskutiert wird im Sinne der Barrierefreiheit. Dann gehe ich zur Anfrage der CDU. Ein Jahr neues Kita-Gesetz, Fortschritt oder Rückschritt. Frau Gabes.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, also die Fragen sind ja vielfältig. Es wird zum Beispiel gefragt, ob wir Besetzungsschwierigkeiten haben. Es ist so, dass wir immer noch Bewerbungen bekommen, nicht mehr so viele wie früher, vielleicht auch dann weniger. Also man kann da nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, aber wir schaffen es immer noch, wenn auch manchmal mit zeitlicher Verzögerung, die Stellen gut nachzubesetzen. Und die Leitungstätigkeit konnte mit Mitteln des Sozialraumbudgets über die gesetzliche Vorgabe hinaus auch aufgestockt werden. Das Kita-Gesetz ermöglicht im Saldo insgesamt 20 Vollzeitäquivalente, die wir für Trier verwenden konnten. Und bei einer Gesamtbetrachtung der Situation kann eine Verschlechterung nicht konstatiert werden. Ich will das jetzt mal nicht alles ganz ausführlich, aber das ist ja der Kern der Frage. Und dann hatten Sie noch gefragt, ob es Rückmeldungen aus den Leitungsgremien der städtischen Kitas gibt. Ja, die gibt es natürlich. Und in Trier haben wir seit 1.7.21 85% der betreuten Kinder, die ein Mittagessen in den Kitas erhalten. Aktuell werden 4.550 Plätze für Vorschulkinder, nur noch 86 Plätze mit Unterbrechung des Mittagessens angeboten. Man sieht also, dass diese 7 Stunden Betreuung gut von den Eltern angenommen wird mit Mittagessen und es gibt ganz wenige Elternbeschwerden. Also das ist wirklich nicht, was uns sehr beschäftigt. Dann hatten Sie noch die Frage, ob es zu Verbesserungen geführt hat und welcher Art diese sind. Das klassische Tagesangebot entspricht, also das Angebot, wie es früher war, mit Unterbrechung zum Mittagessen, das entspricht eigentlich nicht mehr unseren Bedarfen. Und somit haben wir, hat ja auch das Land gesagt, eine 7-Stunden-Betreuung. Wenn das über 14 Uhr hinausgeht, muss man einen Ganztagsplatz annehmen. Dadurch können wir aber etwas individueller auf die Wünsche der Eltern auch eingehen. Manche Eltern wollen es tatsächlich nur 7 Stunden, andere wollen es länger. Wir müssen dann immer schauen, wie die Kinder diese Plätze buchen und wann sie da sind. Und dann kann man auch das Personal entsprechend steuern. Das war die Kurzfassung. Unter dem Strich, denke ich, gab es keine Verschlechterung, sondern im Gegenteil, wir haben 20 zusätzliche Stellen für Trier bekommen.
Vielen Dank, Frau Gabes. Gibt es eine fachliche Nachfrage? Das ist, okay. Frau Albrecht, Sie sitzen so weit hinten heute, ja? Frau Albrecht, Sie haben das Wort.
Ich will jetzt nicht sagen, da war der Wunsch der Vater des Gedankens. Da,
ach, der OB, der OB sieht alle, Frau Albrecht.
Ja, okay. Dann, zunächst, es ist auch eigentlich nur zunächst die Bitte, Frau Gabel, ich habe Verständnis dafür, dass Sie sagen, in aller Kürze, das muss auch nicht hier alles vorgetragen werden. Wenn wir es nochmal schriftlich vorliegen hätten, wäre ich Ihnen dankbar. Und stelle dann aber doch fest, dass gerade wenn ich an die Demonstration in Mainz denke, da ging es ja darum, dass wir dann in Trier besser aufgestellt sind. Kann man das so sagen?
Das ging am 7.7. raus. Das ist ja üblich, dass Sie die Beantwortung in langen Versionen schriftlich bekommen. Ganz kurz nochmal, wir waren ja in Trier im Grunde so ein bisschen Vorbild für die Mainzer Vorgaben, sodass sich für uns so viel nicht verschlechtert hat, weil wir schon auf einem guten Weg waren. Also ich habe das hier stehen, dass es am 7.7. raus ist. Sollte das nicht der Fall sein, schicken wir Ihnen das gerne nochmal zu.
Vielen Dank, Frau Gabes. Damit sind die schriftlichen Anfragen in der Kurzversion beantwortet worden. Und dann Top 37 gibt es jetzt noch mündliche Anfragen. Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die öffentliche Sitzung.